Folge 90. Wir sprechen über die Coneheads. Über skurrile Außerirdische. Über illegale Einwanderer in den USA. Über Astronautenhoden. Ja, all das erwartet euch heute. Ich bin Fred und das hier ist der Podcast mit Klugschiss, die Kack- und Sachgeschichten.
Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal wie albern, hart analysiert.
Darüber wird man in 1000 Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten.
Grüße, Erdlinge. Wir haben uns eingefunden in unserer neuen Wohnklo-Einheit, um digitale Stimmenaufnahmen über metaphysischen Stuhlgang festzuhalten. Wir öffnen unsere Alkoholgetränke auf Malzwasser-Gerstenbasis. Und ich begrüße zusammen mit mir an unserer vierbeinigen Holzkonstruktion die beiden Humanoiden. Tobi.
Hallo.
Und Richard.
Grüße.
Scheiße, stimmt.
Grüße. Ein Hochgenuss.
Ich weiß nicht, ob man einen Unterschied hört.
Cheers.
Man sollte eigentlich keinen großen Unterschied hören.
Ich weiß nicht, hört man den? Wir haben ein bisschen das Bier umgestellt. Hört man den? Lass mal nochmal. Hört man den? Klingt ziemlich gleich, oder?
Wir, die Kack- und Sachgeschichten, nehmen das erste Mal heute die allererste Folge aus unserem ersten und eigenen Studio auf. Also wir sind nicht mehr bei mir im Wohnzimmer, sondern wir sind jetzt tatsächlich sozusagen in unserer eigenen Butze. Oh, können wir später noch ein bisschen drüber schwärmen.
Oh, ja. Unrenovierterweise. Unrenoviert, oh, ja. Wir sitzen hier auf Holzkisten, auf Bananenkisten.
So ungefähr.
Ja. So ungefähr. Tobi hat so 6 Bücher aufeinander gestapelt über Filmtheorie, worauf er sitzt und friert einfach nur auf seinem eigenen Stuhl. Nein, er geht zum Sitzen.
Den hab ich aber krass gestapelt. Also, für mich ist es heute echt so eine Guerilla-Folge, muss ich sagen, weil ich erstens ein bisschen verballert wegen dem Umzug jetzt ins neue Studio und zweitens hatte ich auch eine anstrengende Woche und bla bla bla, Mitleid hier. Kein Laptop, kein Tablet, keine ausgedruckten Notizen. Ich referiere heute komplett aus dem Kopf, Leute. Ist das der Shit?
Ja, Mann. Hast du das schon mal gemacht?
Ich glaube nicht.
Doch, bestimmt. Also wenn ich mich an die erste Folge oder die zweite erinnere, da haben wir noch komplett ohne Notizen.
Nee. Also bei der ersten Folge hatte Fred auch schon Notizen.
Was, echt? Also mindestens ein paar Stichworte auf dem Papier ausgedruckt oder so hatte ich immer, Alter.
Okay. Ey,
klammerst du dich immer an deine Notizen.
Dann willkommen im Club. Richard und ich sind ständig in der Situation, dass wir irgendwas verdödeln. Oder uns auf dem Weg zum Kack- und Sach-Studio einfach der Kram aus der Tasche fällt.
Ja. Ey, das ist ohne Scheiß. Das klingt immer so banal. Ich weiß noch, ich habe dich ausgelacht, als das erste Mal passiert ist und einen Monat später ist es mir auch passiert. Das kann doch nicht wahr sein, ey. So ein Bullshit. Das heißt, irgendwo in Hamburg hier schwirren noch deine und meine Notizen rum.
Ja. Ich habe auch schon mal die bei der Arbeit liegen lassen und mir vom Arbeitskollegen noch ein WhatsApp-Foto schicken lassen.
Wir sprechen heute über einen wirklich tollen kleinen Film. Ob der so toll ist, wird noch zu diskutieren sein. Über, ich weiß nicht, ob man Kultfilm sagen kann. Ja. Für uns 90er-Kids ist es ein Kultfilm, behaupte ich jetzt mal. Ja. Und zwar die Coneheads. Ich wusste, dass ihr irgendein dummes Geräusch macht.
Coneheads sind einfach großartig.
Ja, kommt ein Außerirdischer, ein nicht kegelkopfförmiger Außerirdischer auf die Erde. Tobi, was sind die Coneheads?
Die Coneheads ist ein amerikanischer Spielfilm von 1993, ne? Ja, genau, von 1993, dessen Hauptrolle Dan Aykroyd übernimmt. Und darin geht es um eine Alien-Familie, beziehungsweise um ein Alien-Paar, das auf der Erde Bruch landet, dort sich dann für einen gewissen Zeitraum einfügen muss, untertauchen muss, bis dann irgendwann das Mutterschiff kommen soll, um die Erde zu vernichten und die Leute zu versklaven und
sie dann auch
so weiter
abzuholen, ja.
Und sie auch abzuholen. Und währenddessen fügen die sich einfach so in das menschliche Leben ein und tun so, als würden sie zu denen gehören, was auf sehr lustige Weise, wie ich finde, gelingt. Weil es ist nicht so schwer, scheinbar, Amerikaner davon zu überzeugen, dass man dazugehört.
Ja.
Hey, deine Stirn, wie ein Hinkelstein.
Also der, hör nicht auf das, was er sagt, der gehört nicht mal zum Club.
Also der, die Bezeichnung Conehead, Kegelköpfe, die sagt eigentlich schon alles. Die sehen vom Körperbau und von den Gesichtern her menschlich aus, aber haben, haben so riesengroße, glatzköpfige, spitze Stirne, Köpfe, haben wie so Kegelköpfe oben und so ganz ekelhafte, spitze, Ferengi-artige Zähne.
Drei Reihen.
Drei in drei Reihen. Ja. Ja.
Und der ist eine Komödie.
Die haben auch keine Arschritze.
Stimmt, ja.
Nur so zwei so komische Punkte über dem.
Ja. Und ich behaupte mal, der Humor des Films entsteht zu mindestens 80% einfach nur aus dem unfassbar skurrilen Verhalten dieser Außerirdischen und wie die Amerikaner darauf reagieren, oder?
Ich habe mir den Film heute nochmal angeguckt. Mich hat's an Slapstick Loriot erinnert ein bisschen. Es ist wie eine Gesellschaftsstudie, weil die übernehmen ja auch alles, was in Amerika rechtens und gut ist. Also kleinbürgerliches Leben, sie haben eine Tochter, der Vater ist in jedem Job, den er macht, weil der macht ja mehrere im Laufe des Films, ist immer Handwerker und leben in einem Vorort.
Chauffeur,
und
Handwerker. Nee, der ist ja nachher ist er auch Fahrlehrer und
ja,
so.
Also, ja,
aber er ist nicht Handwerker, aber er macht so ein.
Aber er macht immer
mittelständige Jobs.
Ja, er macht immer so mittelständigen Kleinscheiß eigentlich mehr oder weniger.
Obwohl, und er ist immer sehr ganz unten, was die Amerikaner als ganz unten empfinden.
Ja,
ne?
Genau. Als Mechaniker halt einfach.
Genau, als illegal eingewanderter
Mechaniker
in so einer kleinen zwielichtigen Spielunke, wird dann merkwürdig sprechender Taxifahrer, wird dann Fahrlehrer und ist dann irgendwann in so einer Situation, dass er auch Teil des Golfclubs ist und so. Also er durchlebt schon so verschiedene Gesellschaftsschichten also innerhalb der Amerikaner.
Ja,
sie machen so einen wirtschaftlichen und sozialen Aufstieg innerhalb des Films durch.
Aber er trägt halt auch dann immer so seine komischen gestreiften Hemden, dann immer eine Krawatte gewonnen und dann abends, wenn er zu Hause ist, raucht er Pfeife und hat immer so ein, wie nennt man das hier, so ein Stoffblazer.
So eine Tweetjacke.
So eine Tweetjacke genau immer um. Also er sieht immer aus wie der perfekte Vorstadt.
Also nachher, ne? Eine Zeit lang trägt er auch Turban und so ein indisches Gewand, weil er Taxifahrer ist.
Ja. Richard, du als unser Ex-Filmkritiker, ist das ein guter Film?
Also wenn man jetzt davon ausgeht, wie künstlerisch wertvoll der ist, würde ich sagen, befindet er sich ungefähr am Bodensatz der Bierreste. aber er ist, also Geschmäcker sind ja nun mal unterschiedlich. Ich muss wirklich sagen, rein filmisch gesehen ist es Quark. Es ist totaler Bullshit, es ist überzeichnet, es ist sehr viel Slapstick und es ist einfach nur, im Prinzip ist es die Langform des Ursprungs, wo die Coneheads herkommen. Ja. Die kommen ja von Saturday Night Live. Da hat ja Dan Aykroyd die mal erfunden irgendwann und gemacht. Und im Prinzip ist es eine Aneinanderreihung von Sketchen, dieser gesamte Film.
Ja.
Aber ich muss sagen, vom Herzensfaktor her muss ich sagen, auch so, wie schnell diese 130 Minuten, glaube ich, geht der. Wie schnell diese 130 Minuten verfliegen, ist der Wahnsinn.
Echt? Der ist doch nicht über 2 Stunden.
Nee, oder? Quatsch, so ein Blödsinn. Anderthalb Stunden, 90 Minuten.
Ja, gute alte 90er Faustregel.
Genau.
Kinofilm,
gute alte 90 Minuten, ja. Aber es verfliegt halt sehr schnell und er hat eine sehr schlechte Bewertung bei IMDb. Gerade mal 5,7.
Ey, wenn du nach dem Film suchst, dann findest du halt auch haufenweise Verrisse, also Filmkritiker, die darüber schreiben, wie beschissen und schlecht der Film ist.
Ich kann die auch alle verstehen, muss ich sagen. Ich mag den Film auch mega. Ich habe ihn auch heute noch gesehen. Ich fand den super lustig und schön. Er ist echt kein guter Film. Er ist vorhersehbar, er ist platt, er ist unheimlich plakativ, kitschig. Also eigentlich hat er nichts, was einen guten Film ausmacht.
Nee, es ist jetzt kein Citizen Kane und der Humor ist jetzt auch nicht extrem intelligent.
Der kratzt aber sehr in der Oberfläche.
Aber ich sag mal so, du kannst 90 Minuten schön abschalten mit
dem. Ja, genau,
also
ich habe
mich in meiner eigenen Komplexität und auch Anspruch an höheren Filmgenuss habe ich mich selber dabei erwischt, wie ich wirklich einige Male echt laut loslachen musste.
Ja, das so geil bescheuert ist. Der macht halt auch echt Spaß. Also das ist mit Sicherheit kein großartiger Film und der kratzt echt mega an der Oberfläche, worüber wir später noch diskutieren können.
Aber er spricht den Trottel in uns an.
Ey, aber du, also ich habe mir den jetzt auch nochmal angeguckt nach Jahren und er hat mich keine verdammte Sekunde gelangweilt.
Nee, Mann.
Also der Film macht von vorne bis hinten einfach nur Spaß und wenn ihr auf alberne Komödien und Außerirdische steht und wenn ihr die Kack- und Sachgeschichten hört und mögt, dann tut ihr das, dann guckt euch den nochmal oder vielleicht sogar zum ersten Mal an.
Der ist einfach viel zu geil, auch diese ganzen Referenzen, dieses damals noch 90er, dieses unfassbar gut eingebaute Product Placement auch noch phasenweise.
Ja. Ich meine,
er bringt auf dem Heimplaneten eine Betriebsanleitung von einem Ford mit, der zu dem Jahr halt gerade aktuell war. Die fressen Twinkies ohne Ende.
Warte mal,
Subway.
Subway. Prescht mal noch nicht zu sehr vor. Wir machen das ja oft, dass wir die Handlung von unseren Forschungsgegenständen ganz kurz zusammenfassen und dann über das Große und Ganze sprechen. Ich finde, der Film ist absolut prädestiniert dafür, dass wir uns an der Handlung nochmal entlanghangeln und daran irgendwie unsere Gespräche anknüpfen. Genau. Also die beiden, ne, Belda und wie heißt sie nochmal?
Keine Ahnung.
Aber das
ich weiß auch nur, dass er Belda heißt.
Also die beiden, das Pärchen, die Coneheads, die Außerirdischen, fliegen mit einem, wollen die Erde unterjochen.
Von wie man, Kremlak?
Von Remulak. Vom Planeten Remulak. Wie wir später erfahren, wollen die Erde eigentlich invasieren, unterwerfen und stürzen dann ab. Man erfährt nicht wieso, die haben eine Bruchlandung, landen, ich glaube, in New York im Fluss, im Hudson River, glaube ich sogar, und können sich dann retten und checken dann in so ein komisches Motel ein.
Ja.
Und dann erfährt man schon, was für komische Vögel das sind.
Genau, das ist so die erste Interaktion mit Menschen, die man da erlebt, und zwar mit dem Typen an der Rezeption.
Einer von den Seinfeld-Leuten.
Genau.
In dem ganzen Film sind super viele US-Komiker der 90er.
Ja, ja. Die auch zum Teil auch noch mega unbekannt waren.
Der Film ist ein einziger großer Cameo-Auftritt von allen möglichen bekannten US-Komikern.
Ja, vor allem von Leuten, die bei Saturday Night Live irgendwann mal irgendwie mitgemacht haben.
Ganz also genau.
Im Prinzip fehlten Bill Murray, Eddie Murphy und Jim Carrey. Ansonsten waren alle drin, glaube ich.
Und Jim Carrey hatte seinen eigenen komischen Alien-Film.
Stimmt.
Ja. Saturday Night Live war sowas wie die Wochenshow in den USA.
Ja, es war die RTL-Samstag-Nachtshow in den USA.
Stimmt.
Also die haben das ja 1:1 kopiert, das hat nicht so gut funktioniert. War aber auch lustig und da gibt es auch viele Leute, die daher kommen,
wie Vigal Boning,
Mirko Nonchef und so. Also das war in Deutschland auch nicht schlecht, aber die Saturday Night Live, die gibt es auch immer noch.
Die gibt es, Saturday Night Live ist immer noch ein
Riesending. Stimmt, da ist ja hier Christoph Waltz und so vor 2-3 Jahren mit dieser Trump-Verarsche und so, also super.
Okay, zurück ins Motel.
Ja. Jedenfalls kommen die in diesem Motel an und die sehen schon halt, die haben immer noch ihre Alien-Kluft an, haben diese riesengroßen Köpfe und wissen halt überhaupt noch gar nicht, wie das in der Welt eigentlich irgendwie läuft.
Sprechen aber fließend Englisch.
Genau, sprechen fließend perfektes Englisch in super gut ausgedrückter, gewählter Form, kann man sagen.
In viel zu gut ausgedrückter, gewählter Form. Ja,
vor allem sehr, sehr objektiv betrachtet.
Ja, genau.
Also die benutzen keine Begriffe wie Tisch, sondern irgendwie
Abstelleinheit.
Abstelleinheit oder sowas. Also die abstrahieren das Ganze immer so ein bisschen auf so eine sehr nüchterne Art.
Genau, und kommen dann halt zu diesem total verpeilten Motelmanager hin und sagen, sie brauchen eine Unterbringungseinheit für die heranbrechende Tageswende.
Ja.
Was so viel heißt wie Nacht.
Ja.
Und das Geile ist halt schon der Anfang. Er gibt ihm dann einfach so einen Schrieb, was halt hast du in einem Hotel, wo du deinen Namen und alles einträgst. Und Dan Aykroyd als Conan nimmt diesen Stift, den er ihm gibt, in beide Hände hält ihn vor die Stirn, geht wirklich einen Millimeter über dieses Papier und schreibt da drauf ganz schnell alles runter, wie so ein Drucker.
In so komischen Alien-Hieroglyphen.
Ja. Und der Seinfeld-Typ guckt halt nur drauf. Aha. Wie wollt ihr bezahlen? Wie wollt ihr bezahlen? Also, der geht da überhaupt nicht drauf ein. Der ist einfach nur ein bisschen verdutzt.
Ja.
Aber das war's. Also, der stellt keine Fragen, warum der Typ so merkwürdig aussieht, warum. Der sagt nichts zu dieser Schrift und gibt ihm auch einfach ein Zimmer.
Ja.
Also, da hättest du, glaube ich, auch eine Wolke draufmalen können, du hättest ein Zimmer gekriegt in dem Laden. Mhm. Also, absolut irrelevant. Und auf die Frage, wie er denn zahlen möchte, kommt dann die Frau von Dan Aykroyd rein und schmeißt da so einen riesen Haufen Münzen, den sie wahrscheinlich draußen irgendwo aus einem Getränkeautomaten geklaut hat,
schmeißt sie da drauf. Die Coneheads haben die Fähigkeit, dass sie aus ihren Kegelköpfen so Blitze rausschießen können und damit einfache technische Gerätschaften manipulieren können. Später öffnet er damit das Garagentor. Und hier am Anfang, das sieht man das erste Mal, lassen die Münzen aus dem Cola-Automaten raus und bezahlen damit das Motel.
Moment, Product Placement aus dem Pepsi-Automaten.
aus dem Pepsi-Automaten.
Damals waren noch die Cola-Kriege.
Ja, und dann gibt's relativ schnell einen Zeitsprung und wir sehen, dass die auf so einem abgefuckten Schrottplatz in einem Wohnwagen leben.
Warte mal, da passiert vorher noch was. Und zwar sind sie in dem Motel und wollen aus dem Motel, aus dem Fernseher und dem Radio, wollen sie eine Kommunikationseinheit bauen, um wieder mit dem Schiff Kontakt aufzunehmen. Und stellen dann aber fest, dass die technischen Möglichkeiten, die sie dort in dem Hotel haben, absolut nicht ausreichen. Und dann hast du den Zeitsprung und er hat bei einem Schrotthändler nämlich angefangen genau, zu arbeiten.
Bei so einer kleinen Klitsche, die halt Elektrogeräte repariert.
Genau. Und da ist er unfassbar gut drin.
Da ist er der absolute Star, weil er halt alles super schnell reparieren kann, aber wenig Geld verlangt und unkompliziert ist, so der Chef. Und die wohnen da auf dem Hinterhof von diesem Laden in einem abgefuckten Wohnwagen. Also fangen wirklich so ganz unten an, weil die in dem, wie wir vorhin schon gesagt haben, die spielen in diesem Film ja den American Dream, über den wir später noch sprechen können, einmal so durch. Ja. Also die fangen im Prinzip als Tellerwäscher / Mikrowellenmechaniker an. Ja, und dann kommt relativ schnell die Einwanderungsbehörde und versucht, denen auf die Schliche gekommen.
Genau, wegen Adam Sandler. Nee, der sehr junge Adam Sandler genau. In dem Film verkauft ihnen eine falsche Identität, die er schon ein paar Mal verkauft hat. Und dann hat man halt eben einen Schnitt in die Einwanderungsbehörde, wo die beiden Beamten sich darum unterhalten, wie viele komische Leute Identität schon hatten.
Die Chico, wie oft der schon war. War ein Belgier, war ein Holländer, war einmal ein Inder. Vor allem das Geile ist, der letzte war Belgier. Ja, aber der ist nach Belgien geflüchtet. Warum verstehe ich bis heute nicht?
Und der Chef dieser Einwanderungsbehörde ist gleichzeitig auch der Antagonist, ist halt total besessen davon, irgendwelche Einwanderer aus dem Land fernzuhalten, kriegt eine Beförderung oder wird für eine Beförderung, die bekommt er sogar noch die erste, weil er ein System entwickelt hat, dass man Einwanderern Chips implantiert und abgelehnten Asylbewerbern Chips implantiert und wenn sie wieder zurückkommen, explodieren die.
Nee, kriegen einen harten Stromschlag. Moment.
Ja, aber diese Puppe fängt an zu brennen.
Ganz allgemein illegale Einwanderer. Asylbewerber ist ja nochmal was anderes.
Ja, stimmt. Also Leute, die wieder rausgeschmissen wurden, also Abgeschobene.
Ja.
Und wenn die versuchen, wieder reinzukommen, fangen die an zu, also würden die...
Also man sieht das brennen. Ganz klar auf der Karte, da geht's um Mexikaner. Also genau, das sind im Prinzip ja Wirtschaftsflüchtlinge.
Genau.
Ja.
So und geil, wie die auch total rassistisch dann in diesem Einwanderungsbüro da halt irgendwie abgeschmackt werden und so, ne?
Ja, der David
Spade,
da,
ja. Wo er da mit denen redet, sein Assi, total der Arschkriecher und Schleimscheißer.
David
und
Spade?
Ist das David Spade?
Ja, ja? Genau, der ist das.
Das ist David Spade, genau, Wahnsinn. Ja. Der dann halt da sitzt und die Mexikaner dann auf Spanisch natürlich mit ihm die ganze Zeit versuchen zu kommunizieren. Ja. Er dann sagt, ich spreche leider nicht so gut Spanisch. Würden Sie sich bitte setzen auf Stulos,
ja, por favor? Genau. Setzos auf Stulos,
por favor. Ja.
Also das ist ein ganz übler Typ. Und, also beide. Ne? Der eine ist total besessen davon, Einwanderer loszuwerden. Mhm. Also so wirklich fanatisch. Und der andere ist einfach ein ganz übler Bürokrat und Schleimscheißer.
Mhm. Ja.
Ja, genau. Und die beiden werden dann eben auf die aufmerksam, versuchen die zu finden.
Genau.
Woraufhin sie fliehen müssen, das passiert ein paar Mal in dem Film, dass die auf die aufmerksam werden und dann fliehen müssen.
Genau, die müssen durch die menschliche Führungseinheiten.
Autoritätseinheiten. Autoritätseinheiten, ja. Und dann gibt's nochmal einen Zeitsprung, wie lange wissen wir nicht oder können wir nur vermuten. Und dann wohnt er in so einem, in so einem Araberviertel, sag ich mal. Mhm. Trägt auch selber einen Turban, also hat sich da praktisch so rein assimiliert.
Warte mal, sie flüchten und vorher kriegt er noch die Nachricht, dass seine Frau einen kleinen Kegel in sich
trägt. Genau, stimmt. Ja, genau. Okay, wir müssen jetzt nicht jede Szene durchsprechen, aber ja, das ist wichtig.
Das ist wichtig.
Sie trägt einen Kegel unter ihrer
Blutleitung.
Unter ihrer Blutventilkammer.
Genau.
Ja, unter ihrem. Und sie trägt ein Kind unter ihrem Herzen.
Ihrer Blutventilkammer. Ja.
Genau, da wohnen sie in so einem abgefuckten Keller. Also auch eine richtige Kackbude, aber eine Steigerung zum Wohnwagen. Mhm. Und er ist Taxifahrer.
Und zwar mit dem Satz: Das war jetzt deine dritte Schicht hintereinander. Oder die dritte. Die sagt das so geil, aber von wegen, also er macht auf jeden Fall drei Schichten am Stück und wird dann noch von seinem Kollegen gefragt, ob er noch mal eine Schicht übernehmen kann, weil jemand krank geworden ist. Und er natürlich, ja, gar kein Problem.
Das ist die dritte Snas-Phase, die du auslässt.
Die Coneheads nennen Schlafen in die Sla-Phase übertreten und sie schlafen in der vertikalen Position an der Wand. Das ist so geil. Ey, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber noch heute, Alter, 20 Jahre, nachdem ich den Film das erste Mal gesehen habe, sage ich das oft aus Gag zu meiner Freundin Nina, wenn ich im Bett liege, dass ich jetzt in die Sla-Phase eintrete.
Ich fand viel geiler, als sie in dem Wohnwagen noch sind und er kommt wegen der, was sagt er irgendwie, wegen der biochemischen Aufnahme von Kohlenhydraten und Protein und sein Chef sagt, ja, ist okay, geh essen.
Ja, ja, und er dann und essen.
Er steht voll auf Essen. Und dann in seinen Wohnwagen reingeht und dann so, ich habe eben gerade die Kohlenhydrateinheiten mit Laktatextrat von gehörnten Paarhufern nochmal erwärmt.
Käse.
Und Pizza, ein Hochgenuss.
Ja, oh stimmt, das hätten wir fast vergessen. Die neben ihrem super skurrilen Verhalten und ihrer übertrieben gekünstelt gewählten Ausdrucksart nehmen sie unfassbar heftige Mengen von Nahrung zu sich.
Ja, und so auch alles Mögliche.
Alles Mögliche und auch so Genussmittel schütten sie in sich rein. Also wo er unter Stress ist, nimmt er eine ganze Schachtel Zigaretten in eine Hand. Also wirklich so 20 Zigaretten.
Und raucht die auf einmal.
Und raucht die auf einmal. Oder später im Film zieht er auf Ex so eine komplette 5 Liter, waren das bestimmt, Eimer Bowle weg.
Nee, Mai Tai.
Mai Tai, ja.
Mai Tai, ein wahrer Hochgenuss.
Und alles, was immer lecker schmeckt, ist ein wahrer Hochgenuss. Oder wenn er dann noch in seinem kleinen Haus dann zum Frühstück kommt. Ah, was gibt's? In gittergepresste Kohlenhydrateinheiten, geplättete Kükenembryonen, Hühnerembryonen und angeschwitztes Schweinefleisch.
Die massenhafte Aufnahme von bla bla bla.
Von Nahrungseinheiten.
Nahrungseinheiten. Stimmt, nachher kürzt das ab, ne? Die massenhafte Aufnahme von
Nahrungseinheiten. Die schönste Zeit des Tages.
Die setzen sich dann immer so davor, gucken runter, schauen sich noch an, dann und stopfen sich das so am Fließband rein.
Ich muss sagen, diese, was ich heute gesehen habe, so, weißt du, heute muss ja immer alles gesund und schön sein und in dem Film sieht halt alles künstlich aus, ne? Wie gesagt, die fressen Twinkies, die essen diese scheiß Waffeln, die essen Hodels und alles mögliche, was es in Amerika halt...
Hodels?
Ja, das ist mit Schokolade überzogene Schweinecreme. Mega eklig.
Was?
Ja, Mann, Hodels sind mega eklig.
Jodels. Was zum Teufel ist denn Schweinecreme?
Naja, halt so, sowas wie schwer, so richtig eklige Sahne quasi.
Was?
Ja, das ist so ganz fettige Sahne, überzogen mit Schokolade noch. Das sind Jodel und die kannst du dir reinqualten.
Das klingt ja widerwärtig.
Jodel sind, also wenn du richtig mal einen Hieper hast, sind die der Hammer, aber danach hast du auch einen Stein im Bauch.
Das klingt so widerlich.
Ja, die Amis halt. Die Amis, meine Schwester und meine Mutter waren vor ein paar Jahren in New York. Mhm. Ne? Und meine Mutter war dann irgendwie nach dem Flug, hat zu meiner Schwester auch nur gesagt, oh, ich habe so Lust auf was Süßes, ich will unbedingt was Süßes. Und meine Schwester nur zu ihr, ja, okay, ich hol dir was Süßes. Und ist halt runter in den Drugstore gegangen und hat halt so eine Packung Reese geholt. Mhm. Diese Reese Cupcakes. Mhm. Reese Cupcakes sind Schokolade und aber wirklich im Innen zu 90% einfach nur Erdnussbutter.
Wow,
krass. Die Dinger, da schaffst du einen halben. Also wir als Europäer schaffst du maximal einen halben von und danach bist du echt schon am Kotzen, weil du langsam wirklich das Insulin merkst.
Ich mag Erdnussbutter. Aber nicht am Block, ey.
Die haben sie echt nicht mehr.
Wo waren wir gerade? Taxi, sie sind schwanger und dann...
Ach nee, warte mal, ich wollte noch sagen, wie gesagt, was sie sich so reinpfeifen, das ist alles so ein chemischer Scheiß, den du wirklich irgendwie einfach schnell im Toaster oder sonst wo halt schnell warm machen kannst. Aber fuck, sieht das gut aus.
Ja, stimmt, die Balance...
Sieht alles so lecker aus.
Weil dieses American Dream-Ding geht halt natürlich einher, sich damit mit der massenhaften Aufnahme von Kohlenhydraten und Fetten.
Und trotzdem noch reich und gut aussehen, um gesund zu sein.
Das Kind wird dann geboren
in einer sagenhaften Explosion von einer Fruchtblase und der ganze scheiß Keller unter Wasser steht und die Nachbarn noch so weggespült werden.
Ja.
Ein Riesengag.
Ja, Mann, ey, mega gut.
Ja.
Und wie die Frau dann halt da ist mit ihrem schwitzenden Kugel, ich hasse dich dafür. Und er nur seine Hand wirklich buchstäblich gebrochen wird, weil du die Knackgeräusche hörst. Und dann steht
Also wie alle, so wie das halt oft ist, wenn Aliens dargestellt werden in so Filmen, alles, was die machen, ist krass.
Ja.
Nichts, was die machen, ist irgendwie mittelmäßig, sondern das ist alles immer übertrieben. Und die Geburt ist wirklich ein apokalyptisches Ereignis.
Mhm.
Die seine beiden Kumpels, sein ehemaliger Chef, warum auch immer sein ehemaliger Chef mit ihm noch Kontakt hat, weil der musste ja daher flüchten.
Ja, stimmt,
aus dieser Gegend.
Warum nicht? Er hat ihm irgendwie in einem Arbeitstag was $8,000 beschert
oder so. Ja, aber wäre das nicht ein bisschen auffällig? Also ich meine, die Behörde sucht ihn, wissen, dass sie da gearbeitet haben und er hängt trotzdem noch mit dem rum.
Ja. Hey, aber vielleicht ist er einfach ein guter Typ, weil er wollte ihn sogar sozialversichern und wollte ja deswegen seine Sozialversicherungsnummer, hat mit ihm eine falsche Identität gekauft.
Nein, ich stelle doch gar nicht in Frage, dass er ein guter Typ ist. Das ist ein guter Typ. Nur wäre es von Mr. Conehead mega dämlich, mit dem rumzuhängen, weil die mit Sicherheit auf dem Kieker der Einwanderungsbehörde steht.
Ja,
die haben die ja gefunden.
Ach Tobi, ich sag mal so, es waren die 90er.
Film vor Logik.
Ja, Film, ja, Ästhetik vor Logik.
Ja, ich meine, es kommt aber, also die sind ja einige Jahre dann nachher da auf dem Planeten, weil das sieht man so an dem Wachstum der Tochter. Und als die Tochter schon, lass die, wie alt ist sie, 17 oder
17,
so?
17, 18.
Ja. Da entdeckt Mrs. Conehead zum ersten Mal Auberginen. Also das wage ich auch zu bezweifeln, dass das so realistisch ist. Es gibt mehrere Szenen, die so ein bisschen dumm sind.
Ja. Ja. Und also diese, die Geburt ist wirklich ein fast schon apokalyptisches Ereignis. Die nehmen das halbe, den halben Kreissaal da auseinander. Während das Kind geboren wird, kommt die Einwanderungsbehörde zu dem nach Hause. Ja. Und naja, man weiß halt, okay, die müssen jetzt wieder flüchten. Dann gibt es wieder einen Zeitsprung.
Ja, da gibt es so eine schöne Montage mit so Kinderbildern.
Stimmt, da gibt es so eine Montage mit so alten Videoaufnahmen, so genau, die Kindheit.
Das ist übrigens so. Dan Aykroyds Tochter, ne?
Echt?
Eine echte Tochter.
Ja, die sind in diesen Videos, ja. Mhm. Ja.
Ach so, okay.
Wenn, wenn ihr Kind
kleines Mädchen. Ein
kleines Kind, Conny, glaube ich, heißt sie,
Conny,
Conny Conehead.
Ja.
Und Conny als kleines Kind ist Dan Aykroyds Tochter.
Ja, das ist, genau, wo der Kegel so wahnsinnig billig aufgeklebt aussieht. Ne?
Ja, ja. Hier, der den Obermufti da von den Coneheads spielt auf dem Planeten, ist der Vater von Dan Aykroyd.
Okay.
Ja. Echt? Der hat so leicht lispelt?
Ja, genau.
Geil. Naja, und dann gibt es nochmal jetzt einen dritten, letzten Zeitsprung. Und zwar haben sie es jetzt geschafft und sind praktisch so in der Mittelschicht angekommen und haben so ein schönes kleines Häuschen.
Typisch amerikanisch.
Typisch amerikanisch, vermutlich irgendwo in so einer Vorstadt.
Mhm.
Und da haben da halt so eine schöne spießige Nachbarschaft, verstehen sich gut mit den Nachbarn.
Er ist Fahrlehrer.
Sind ein wertvolle Mitglieder der Gesellschaft.
Ja.
Genau.
Also gerade auch dieses Klischee des Fahrlehrerseins, ne? Das sieht man ja super viel in amerikanischen Medien. Das ist so einer der spießigsten und langweiligsten Berufe, die man da scheinbar haben kann. Wenn man nicht selbstmordgefährdet ist, ist man Zahnarzt in solchen Filmen.
Echt? Ich finde den Beruf des Fahrlehrers eigentlich recht chillig. Fährst du halt den ganzen Tag im Auto?
Ja, das sieht man ganz oft einfach in amerikanischen Medien, gerade in Sitcoms und so. Also Fahrlehrer werden immer so dargestellt, wie auch der Conehead in dem Film.
Das ist
ein bisschen abweisend, super sachlich, gelangweilt.
Regelkonform
ja, geil, und Teil der Gesellschaft.
Das ist witzig, dass du sagst. Ich habe damals original, als ich fahren gelernt habe, mit meinem Fahrlehrer auch gesprochen, meinte, du hast eigentlich auch einen ganz sutschen Job, hier den ganzen Tag nur rumgefahren werden. Und er dann nur meinte, ja, von jemandem, der nicht fahren kann. Das ist ungefähr 10 Herzattacken in einer Tour.
Ja, ey, krass, mein Fahrlehrer war so ein Rockabilly-Typ, der mich auf Pulp Fiction gebracht hat. Ja.
Geil.
Echt, meiner hat während der Fahrt einfach mal den Motor ausgemacht und einen Schlüssel gezogen, um mir zu zeigen, wie wie Servolenkung dann plötzlich nicht mehr greift.
Ja, das hat mein Fahrer auch gemacht.
Wenn keine Elektronik plötzlich mehr da ist, wenn du wirklich da sitzt und den Wagen mit 80 um die Kurve lenkst und wirklich dir die Arme fast abfallen, weil du die ganze Kiste ohne Elektronik bewegen musst.
Ja, und du es nicht gewohnt bist.
Ja,
voll. Also das hat mein Fahrlehrer auch gemacht.
Das hat meiner auch so bei der Fahrt so, ja, fahr mal ein bisschen an, und ich fuhr an und er plötzlich dreht den Schlüssel und zog den raus. Und jetzt mal ohne Servolenkung. Ich so, ey. 1000 Tode.
Ja, Vorstadtsiedlung, wie schon gesagt, das Mädchen ist so im Highschool-Alter, 17, 18 Jahre, schätzen wir jetzt mal.
Mhm.
Also der massivste Zeitsprung von allen. Und naja, da ist halt die Exposition jetzt endgültig vorbei, da geht der Film jetzt erst so richtig los. Und ja.
Instant Orangensaft, wie die Astronauten auf dem Mond.
Ah! Astronauten auf dem Mond.
So dumm.
Ja.
Ja, und da sieht man dann halt eben, wie die Tochter anfängt zu daten. So ein Ronny, also Conny trifft auch einen Ronny. Und sich verliebt, wie er halt Mitglied des Golfclubs ist und der heißeste Anwärter auf dem Pokal, der ihm angeblich egal ist, was natürlich nicht der Fall ist. Seine Frau ist in so diesen typischen amerikanischen Mutterklüppchen und hängt da mit denen rum und lästert die ganze Zeit.
Und hat Angst, dass ihr Mann ausgespannt wird, weil eine Fahrschülerin schon das 6. Mal oder so Einzelstunden will.
Ja, genau. Und dann halt auch die Situation, dass sie sich irgendwelche Modemagazine kauft, sich so aufhübscht wie eine typisch amerikanische Frau, mit Perücke und so, und er halt voll drauf anspringt und mega geil wird und die dann diese komischen Ringe auspacken und ihre Stirne berühren, Hände berühren.
Hunen,
genau.
Sensorringe.
Sensorringe, genau. Und dann hunen sie mega ab, dann wird richtig
abgehunt. Ja, stimmt. Also Geschlechtsverkehr machen die, indem die sich so einen komischen Ring auf den Kopf setzen und dann gibt's Telepathie-Gebumse.
Genau, ja. So ein bisschen wie bei
Demolition Man.
Demolition Man.
Darf ich kurz anmerken, dass ich mir aus irgendeinem Grund vor ein paar Tagen unsere Porno-Folge, die Folge 69, nochmal angehört habe. Und die ist fantastisch, Leute. Wer die noch nicht gehört hat, hört euch unsere Folge 69 über Pornografie an. Die ist halt aber auch wirklich sau informativ und von vorne bis hinten mega rund und witzig.
Wir haben uns aber auch echt zusammengerissen.
Rund und witzig, wie meine erste Freundin.
Ja, ja genau.
Und ich fahre dann mit dem Konsum der weizenhaltigen Alkoholgetränke weiter.
Oh, ich hätte auch noch gerne.
Ein großer eins. Hochgenuss.
Ein wahrer Hochgenuss.
Warum muss die erste Folge im neuen Studio nur so weird sein, Mann?
Ja, wir wollten uns kein normales Thema.
Wir müssen uns halt schnell heimisch fühlen, ja, ne? Ja, genau. Deswegen tragen wir auch alle keine Hosen bei der Aufnahme.
Oh, ich wünschte, ich hätte keine Ahnung. Ich glaube, ich trage in der zweiten Hälfte keine.
Ist echt warm. Ja. Zitat Tobias Angheißer nach Wacken. Alter, riecht die nach Arsch.
Den Tipp hat mir Richard mal gegeben, ich trage nie Hosen. Ich male mir immer nur die Beine schwarz an.
Ja. Wo waren wir?
Wissen wir irgendwas? Jetzt möchte ich mal kurz über den Conehead-Sex sprechen. Wir wissen, dass die so eine Telepathienummer schieben, was ich grundsätzlich ja ganz gut finde. Das haben wir bei Demolition Man ja auch gesehen. Also so eine weiterentwickelte Spezies, die eine Möglichkeit gefunden hat, mit Hilfe von Technologie Sex ohne die biologischen Gefahren auszuüben. Mhm. Ja? Und
das fände ich trotzdem noch. Wo bleibt denn da der Nervenkitzel?
Wissen wir irgendwas?
Wie bei Demolition Man. Ich glaube, dass das ziemlich geil ist.
Aber so kann man sich, ich glaube das tatsächlich auch, ja. Aber so kann man sich ja nicht fortpflanzen. Also nach dem, was wir jetzt wissen.
Du weißt ja nicht, wie die sich fortpflanzen.
Wissen wir irgendwas über die Geschlechtsorgane oder über den wirklichen Fortpflanzungsakt der Coneheads?
Nee.
So darüber wissen wir nichts.
Was aber witzig ist, weil sie kriegt auf natürliche Weise wie ein Mensch ihr Kind. Auch mit Nabelschnur und allem.
Ja, und
sie wird auf jeden Fall, ich habe noch im Netz irgendwo gelesen, dass die Coneheads keine Genitalien haben, weil wir halt sehen, dass sie keine Arschritzen haben. Mhm. Aber das macht keinen Sinn, weil wir sehen diese Geburt und da ist es ganz offensichtlich vaginal, das Ganze. Ja. Wie die Vagina aussieht, wissen wir nicht, ob da Fangzähne drin sind oder so, alles möglich bei den Viechern. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall, das Kind kommt aus einer Region zwischen den Beinen.
Ja.
So, jetzt ist halt nur die Frage, ob er da auch seinen Prügel reinballert. Das wissen wir
nicht. Ding ist halt, man sieht da halt auch irgendwie nichts. Ne? Du siehst doch nicht, wie der Arzt das halt irgendwie rausholt oder so. Es ist halt einfach da und vor allen Dingen, sorry, das
ist eigentlich so. Du siehst so ein Schattenspiel.
Ja, aber das Kind hat halt irgendwie, das hat eine Nabelschnur. Mhm. Der Vater selber beißt ja die Nabelschnur auch noch mit den bloßen Zähnen durch. Und eigentlich, ich könnte mir vorstellen, dass die, vielleicht haben sie keine Arschritze, aber vielleicht haben sie einen Pimmel.
Ja, also ich denke schon.
Denke ich auch.
Also es gibt zumindest nichts, das dem widerspricht. Die Frage ist nur, er ist halt mega überrascht, als sie erzählt, dass sie schwanger ist.
Richtig.
Er ist richtig überrascht.
Also
aber es gibt doch eine Szene, wo er davon erzählt, so wenn nämlich sein Wagen noch nicht fertig ist, wenn die in der Stadt shoppen waren, und er sagt, ich muss mich dem fügen, ich werde warten. Es ist so, als hätten sie mich an den
irgendwas auch merkwürdiges immer sagt,
gegriffen, aber es ist eindeutig ein Synonym für Eier. Ja.
Also vermutlich hat er Geschlechtsorgane. Dann ist aber die Frage, warum er so überrascht ist, dass sie schwanger ist. Weil wenn die Sex aus Vergnügen haben, machen die das mit diesen Sensorringen und zur Fortpflanzung wahrscheinlich dann mit Genitalien. Nur warum ist er dann so überrascht? Weil wenn die das nicht aus Vergnügen gemacht haben, dann werden sie es ja gemacht haben, um sich fortzupflanzen.
Richtig, also wenn die telepathisch zum Spaß, dann kann man ja, also das wäre für die Geburtenkontrolle ja wunderbar, weil dann wirst du nur schwanger, wenn du es beabsichtigst. Aber er ist überrascht. Und wenn man mal objektiv, natürlich spielen Emotionen da dann irgendwann eine andere Rolle, selbst bei den Coneheads vielleicht, aber wenn man objektiv das plant, würdest du doch als außerirdischer Invasor, der hier Zeit totschlagen muss auf der Erde und untertauchen muss, niemals ein Kind in die Welt setzen.
Das ist eine wirklich richtig dumme Idee.
Das heißt, sie wäre eigentlich schon beim Absturz eigentlich schon schwanger gewesen.
Oder, was, stimmt, das?
Ja. Vielleicht haben die ja so eine wahnsinnig lange, ich hätte fast Inkubationszeit gesagt.
Ja, vielleicht tragen die wirklich richtig lange, kann ja sein. Was auch sein kann, ist, dass die keine Sensorringe hatten vorher. Weißt du, dass sie die Sensorringe nachbauen mussten auf der Erde, aber zu dem Zeitpunkt, wo sie da waren, wissen wir, dass sie irgendwo leben, wo sie keine Technologie haben, nicht mal für ein Telefon.
Das ist die Frage.
Also für ihre Telefone. Das heißt, dass die halt, um zu bumsen, tatsächlich Sex miteinander hatten, weil die Sensorring-Technologie einfach nicht wiederherstellbar war.
Ja.
Und die nicht zufällig, als sie abgestürzt sind, ihre Sensorringe mitgenommen haben. So, fuck, okay, wir brauchen das lebensnotwendige Klamotten und unsere Bumsringe.
Ja, aber wie gesagt, da stellt sich mir jetzt gerade die Frage, gibt man Astronauten, die auf die ISS fliegen, Kondome mit?
Das wissen wir nicht.
Ja. Wow, das ist eine gute Frage.
Das ist eine keine gute Frage, Ahnung. Da weiß ich nämlich auch nicht.
Also rein offiziell wissen wir nichts über Sex im Weltraum, aber es gab mal bei einer Mission, ich glaube, das war in den 70ern oder 80ern, gab es mal ein Pärchen, das ins All geflogen ist von den Amis. Ein
Ehepaar sogar, ne?
Ja, ein Ehepaar. Mhm. Und es bis heute gibt es hartnäckige Gerüchte, dass die für die Wissenschaft im All gebumst haben.
Ey, selbstverständlich haben die im All gebumst. Die sind ja nicht für 3 Tage da oben.
Ich würde sagen, ja. Also, wenn ich so, ey, der ersten Sekunde, wo es heißt, ab jetzt sind wir im All, würde ich
ihn ja, und die Kameras sind aus. Wupp.
Ja, und vor allem, es ist dann so, guck mal, der steht, ohne dass er hart ist. Geil.
Ja, also jetzt mal ehrlich, das kann mir keiner erzählen, dass sie das nicht gemacht haben, dass da oben nicht gebumst wird.
In der Schwerelosigkeit.
Weil, meinst du, wie stark der Reiz ist, das auszuprobieren, ja, in der Schwerelosigkeit zu bumsen?
Ich wollte gerade sagen, alleine in der Schwerelosigkeit den Helikopter zu machen.
Ja,
ein Erlebnis.
Ja, solche Geschichten. Also, das kann mir keiner.
Helikopter. Ja, das, ey, leck mich am Arsch. Jetzt haben wir gerade über die Pornofolge gesprochen. Das ist für Richard Ohme natürlicher Geschlechtsverkehr. Den Helikopter ausprobieren. Du stellst dich da vor die Frau hin und schwingst da deinen Dong rum, oder was?
Das weiß ich, was du für langweiligen Sex hast, aber ich bring da gerne ein wenig Pep rein.
Das verstehst du unter Vorspiel? Hui, hui,
hui, hui, ich mach ja nicht hui, 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 ich stell mich da hin mit geballter, mit meiner geballten Manneskraft, spann alle Muskeln an und sag, renn to the chopper!
Renn to the chopper.
Oder get to the chopper.
Also, um mir diese Abschweifung zu erlauben, ich persönlich vermute, dass Sex in der Schwerelosigkeit zu unfassbar anstrengend ist. Ne? Ich glaube, das ist 10-mal anstrengender als hier auf der Erde bei Schwerkraft.
Ja, aber willst du es nicht wissen?
Natürlich will ich's wissen.
Na, ich würde einen von euch bumsen, um zu wissen, wie es ist.
Oh Gott, ich wollte gerade sagen. Ey, Alter, alleine, dass ich es kopfüber machen kann, ohne dass ich selber merke oder mich dabei
irgendwie. Ja, oder man so von Raum zu Raum so
ineinander
fliegen kann. Du dich
einfach nur wild ineinander drehst, so dass jemand sagt, ich komme und der andere, ich kotze. So,
ja, weißt du, sie hält sich fest, du steckst rein, beide Beine voneinander gespreizt und man dreht sich dabei so im Kreis.
Der Korkenzieher. Weißt
du, ja, der Korkenzieher, ja, genau.
Oder der aber schwerelos.
Ist der Superman. Genial.
Der Superman, ja. Du streckst die Arme und Beine von dir und drehst dich einfach da drauf.
Ja, genau. Also wie so ein Turntable. Ja. Ey, all diese Dinge würde ich wissen wollen, wenn ich da oben wäre.
Völlig schwerelos wie die Pferde.
Ja. So, und ich weiß jetzt, alle, die hier zuhören, denken schon wieder, bah, was seid ihr für verraute Typen. Als ob es euch nicht so geht. Als ob ihr nicht wissen wollt, wie Sex in der Schwerelosigkeit ist.
Das, ich wollte gerade sagen, vor allen Dingen so jeder denkt gerade drüber nach. Also jeder Pendler, der mich jetzt hier dafür verurteilt, dass ich den Helikopter mache, ich will nicht wissen, was ihr macht. So den Austin Powers schwingen oder irgend sowas.
Geil, das ist aber auch
einfach
geil.
Mal gucken, wie weit können meine Eier in der Schwerelosigkeit überhaupt sich dehnen.
Alter. Boah, ey, die Raumstation muss dekontaminiert werden.
Ja, vor allem musst du erstmal die Raumtemperatur runterdrehen. Was gibt da einen Unterschied zwischen Sommer- und Wintersack?
Weißt du, Richard, ohne Scheiß, ich habe gerade die Vision, dass du aus irgendwelchen kranken Zufällen in 10 Jahren bei der NASA landest und die dich ins All schießen wollen.
Das wäre der Hammer.
Und dann taucht diese Podcast-Folge auf, wo du hier groß und breit erzählst, dass du im Weltall deinen Schlong rumschleudern willst.
Alter, ich bin der Erste, der in seinen Raumanzug gisst, Mann. Einfach nur, um das führenden Generation zu hinterlassen.
Leute, lasst uns mal bitte nicht der Illusion hingeben, dass sie das da oben nicht machen. Also jetzt mal wirklich, die sind da wie lange? 9, 10 Monate am Stück. Als ob die das nicht machen.
Genau.
Warte mal, du weißt, wie das ist, wenn Leuten langweilig ist. Wir sie in Italien haben.
Ich sag ja auch immer noch so, ne, deswegen Neil Armstrong als erster aussteigen durfte aus seiner Mondkapsel damals, war ja auch nur, weil sie Schwanzvergleich gemacht haben, noch drin.
Oh Gott, ey. Nee, aber jetzt mal
wirklich, der kürzeste durfte als erster.
Ja, aber jetzt mal wirklich, wenn du dann 9 Monate auf der ISS eingeschlossen bist, egal ob jetzt ein gemischgeschlechtliches Team oder nicht, du hast Genitalien, du bist neugierig, weil das sind alles Forscher, die sind mit Sicherheit neugierig.
Ja, aber das heißt doch nicht, dass die jetzt alle Geräte answorfeln.
Nein, ich rede aber davon, dass die mal nackt da stehen und gucken, was mit ihren Genitalien passiert. Genau.
So bist du voll in der ISS, alle sind irgendwie Doktoren und mega die Wissenschaftler, monatelang dafür trainiert und irgendwo ist dann so, weißt du, der geistige Vegetarier, alle in den Anschluss, der sagt, hey, guck mal meine Eier auf dem Steuerbord.
Ja, aber das ist 100% schon genau so passiert.
Bass, du musst voll den Steuerknüppel anfassen, wo ich gerade mit meinem Knüppel dran bin.
Das ist so krank.
Ey, voll geil, da kommst du auf die Erde zurück und dann so, ja, wie war's im Weltall?
Heroisch.
Wir wollen darüber nicht sprechen. Hey, Neil hat voll sein Ding an meinen Knüppel gehalten.
Pass auf, du bist in deinem Raumanzug, du machst gerade so ein extravehicular Dingsbums, so ein Weltraumspaziergang und hast deinen Raumanzug an, hast den Helm und so, und da ist die Raumanzug, die Scheibe von dem Helm, die ist ja echt so ein Zentimeter vor deinem Gesicht.
Voll beschlagen.
Und dann sagt dir Buzz Aldrin durch den Funk durch, ey Kumpel, da hatte ich meine Klöten drauf vor einer halben Stunde.
Ja, oder weißt du?
Und dann guckst du und da hängt noch so ein kleines Sacker an der Scheibe von deinem Astronauten.
Von innen.
Und ja, du kannst aber halt auch nicht flüchten.
Von innen, von innen.
Ja, du siehst es und in dem Moment riechst du es auch. Und du weißt aber genau, ey, ich muss noch 3 Stunden, ja, so lange dauern diese Dinger teilweise noch länger, musst du noch in diesem Ding drin. Du
barfst, ne? Aber ich stelle mir das vorher, weißt du, du fliegst da so an dieser ISS entlang, so an einem Fenster, und da hält dir halt jemand einfach seine Eier oder seinen Arsch so durchs Fenster durch oder so. Als ob solche Dinge da nicht passieren.
Ja, vor allem das geil. Ey, Alter, was für eine Gemeinde, ist ja wie chinesische Wasserfolter, Alter. Bist du draußen im Weltall, hast nur deinen Helm, deinen äußeren, inneren Taucheranzug da irgendwie an, und innerhalb deines Helms hat irgend so ein Wichser einen Arsch oder halt irgendwie einen Sacker da drin halt einfach gelassen. Ja. Das Ding ist, in diesem Helm ist ein Device, womit die Astronauten sich auch im Helm die Nase kratzen können. Ne? Mhm. Aber was machst du gegen das seelische Kratzen?
Richard, ohne Scheiß jetzt?
Im Helm ist was drin, ist wie so Klettverschluss, da können die sich die Nase dran kratzen.
Ehrlich?
Ja, das geht ja sonst nicht anders, da bist du verrückt von.
Ja.
Stell mal vor, denen juckt die Nase und du kannst nicht kratzen, weil du sterben würdest, wenn du es tätest.
Ja. Oh, Jungs, ich muss einmal kurz aufmachen.
Ich kann nicht anders, nein, du wirst sterben, ich kann nicht anders.
EVA heißt Extravehicular Action, EVA-Anzüge, ja. Die nicht anpimmeln, bitte.
Oh Gott, ich finde das so witzig, mal vor, weil du bist ja halt auch, wenn du auf einer Raumstation bist, dann saugen die sich ja an Klos an, damit sie im Weltraum halt kacken lernen. Ja, was ist denn, wenn du da halt wirklich, gibt ja Leute, die sich auf dem Klo hart einen runterholen.
Einen schleudern.
Ja, also tatsächlich, ey, Masturbation auf der ISS, das würde mich tatsächlich interessieren.
Das genau.
Weil das wird, logischerweise wird das stattfinden, weil 9 Monate hält es kein Mensch ohne aus.
Mhm. Genau, das ist aber so, Check-up, so kurz vorm Start. So Treibstoff, Verpflegung, Ameisenfarm und der Rest des Schiffs ist voll mit Baby-Wipes, weil alles voller Jizz sein wird.
Oh also, es würde mich echt interessieren.
Ja, mich auch.
Also, ich würde gern mal ein ehrliches Interview mit einem Astronauten führen
über
das Thema Masturbation.
Also, irgendwann,
wer hier zuhört, wer wen bei der ESA kennt, gibt uns bitte mal den Kontakt. Ich würde sofort mit dem
Interview machen. Irgendwann laden wir mal den Alexander Gerst ein und dann fragen wir ihn über seine Klöten im Weltall aus.
Lass doch einfach wirklich mal einen Termin bei der ESA machen, Interviewtermin, und dann fragen wir solche Sachen mal ehrlich aus. So Dinge, die dieses Volk wirklich interessiert.
Ja. Nee, wir faken einfach. Wir sagen halt, wir wollen Interviews über die, was weiß ich, Chlorophyll-Experimente mit Pflanzen im Weltraum oder so machen. Und dann kommt der Alexander Gerst und wir fragen ihn halt echt nur, was er mit seinem Pimmel da oben macht.
Hey, wenn Sie mit einer Morgenlatte aufwachen, ist die echt oder durch die Schwerkraft?
Gut, Leute. Jetzt haben wir.
Kriege ich jetzt ein neues Bier?
Ja, natürlich.
Jetzt, wo wir fertig sind mit der Eskapade.
Ja, wo wir Peniswitze jetzt durch haben. Jetzt kriegst du ein Bier.
Worüber reden wir eigentlich?
Also an all die Hörer, die immer schreiben, ja, lasst euren Ausschweifungen freien Raum. Here you are.
Das passiert, wenn man uns alleine lässt.
Über was haben wir gesprochen? Die Coneheads und ihre Geschlechtsteile.
Man merkt schon ein bisschen, dass die Lockerheit wieder einsetzt, weil es ja nicht heißt, wir müssen gleich Schluss machen, weil Nina kommt und dann böse wird auf uns.
Ja, Mann. Also jetzt haben wir unsere eigene Butze hier und die Gefahr ist nicht da, dass Nina irgendwann heimkommt. Und es ist ja jetzt nicht so, dass Nina immer rummotzt, aber es ist halt schon blöd, wenn wir immer ihre Privatsphäre penetrieren. Wir nehmen die Scheiß ganze Nacht auf, Leute. Diese Folge wird 6 Stunden, verfickte Scheiße.
Ach komm, fuck it. Ja, warum nicht?
Schmeiß mein Bier bitte, die Jungen.
Also wir haben auf jeden Fall
Bier für 6 Stunden.
Also, ja, die Coneheads.
Also Sex auf der Erde. Weniger interessant dafür mit irgendwie Mentalringen, die ist wieder toll.
Ja, also ich finde das nach wie vor, ich wiederhole das von Demolition Man gerne nochmal und was Fred ja auch schon bestätigte. Ich glaube, dass das viel geiler ist, weil da direkt die Reiz, also die Nervenzellen im Gehirn stimuliert werden. Das heißt, die müssen nicht erst den Umweg über die Genitalien bis ins Gehirn gehen, sondern werden direkt ins Gehirn.
Das glaube ich auch
tatsächlich. Und auch gezielt darauf. Das heißt, weißt du, so Dinge wie eventuelle Schmerzen, Erschöpfungserscheinungen, all das, was man sonst noch so wahrnimmt beim Sex. Ne?
Also sorry,
an
dem Punkt muss ich sagen, bin ich konservativ analog. Ich hab den gern drin.
Bist du analog, ja. Nee, aber weißt du, so alt, ja klar, du hast den gern drin, so sagst du jetzt. Aber wenn du halt wirklich, weil du hast ja, du kannst das Gefühl des Drinsteckens ja auch neuronal auslösen.
Weißt,
also, weil das passiert, pass auf, Spoiler,
das geht
auch im Gehirn.
Pass auf.
Und das geht in eine komische Richtung,
pass
Leute.
Pass auf. Ich will kurz Stan Lee, den Marvel-Gründer, Stan Lee will ich kurz zitieren, der dazu gefragt wurde, ob er Comics digital besser findet als sie als analog, also in Print-Variante. Und er nur meinte, weißt du, mit Comics ist es wie mit Brüsten. Es ist schön, sie sich auf dem Bildschirm anzugucken, aber einen in der Hand zu halten, ist immer noch besser.
Ja, aber das Ding ist, wenn du direkt die neuronalen Zentren angreifst, denkt dein Gehirn ja, du würdest sie benutzen.
Super. Das heißt, ich habe neulich eine Titte gedacht. Echt? Ich hatte eine in der Hand.
Nein, nein, du verstehst nicht, worauf ich hinaus will. Wenn du deinem Gehirn sagst, löse den Reiz aus, der genau das macht, wenn deine Hand eine Titte berührt. Also nicht das Geilgefühl, sondern das Gespürte. Dann spürst du ja, dass du eine Titte in der Hand hast. Du hast zwar keine in der Hand, aber dein Gehirn denkt, du hast eine in der Hand. Also spürst du auch, dass du eine in der Hand hast.
Ich glaube auch, wenn du das Sammlerprinzip geht dann da total verloren bei, glaube ich.
Das ist aber Bullshit.
Klar, da würde dir evolutionär was fehlen. Da würdest du dran verrecken irgendwann.
Naja, aber das ist ja das Geile an uns. Das ist, pass mal auf, wir haben ja im Premium-Feed, hab ich glaube mit Fab und Andi ja schon mal über dieses Vegetarier-Ding gesprochen, über das Vegan-Thema und das Vegetarier. Und ja, uns allen gehen die Veganer auf den Sack, die allen erzählen müssen, wie vegan sie sind und so. Aber grundsätzlich finden wir das ja, glaube ich, alle drei, nickt oder schüttelt den Kopf, schon sinnvoll und gut, weil es halt den scheiß Planeten retten könnte, wenn wir uns alle vegetarisch und vegan ernähren. Ja. Weil Fleisch ein scheiß Klimakiller ist. Und worauf ich hinaus möchte, es gibt von so fanatischen Fleischfans, ja, wir sind ja auch Fleischfans, aber es gibt halt von so wirklich krassen Hardcore-Fleischfans immer das Argument, dass der Mensch als Spezies, dass es für den natürlich ist, Fleisch zu essen, weil er das schon immer gemacht hat.
Und das geht ja sogar noch weiter, das hatten wir in der Predator-Folge, dass tatsächlich unser evolutionärer Vorsprung, so nenne ich es jetzt mal,
vom Fleischessen herrühren könnte. Genau. Ja. Und das mag wahr sein, das mag das stimmen.
Ist auch wahr,
also,
nur
es ja, das, da also dran, das, ja. Dass es natürlich ist, für den Menschen Fleisch zu essen, das mag ja stimmen. Aber wir als Menschen, das ist ja das Tolle, können uns aus unserer eigenen Überlegung und aus eigener ethischer Logik weiterentwickeln. Und deswegen finde ich dieses Argument totalen Quatsch, weil wir können ja selbst bewusst unsere Spezies verändern. Das ist doch das Geile und das Erstrebenswerte. Und ich glaube auch, dass das ist nur eine Vermutung, dass Sex auf so einer telepathischen, ins Gehirn induzierten Art deutlich intensiver sein könnte als der echte Akt.
Weil du halt die ganzen negativen Effekte negative Effekte, von denen du jetzt gerade gar nicht weißt, dass sie als negativ empfunden werden, komplett ausgeblendet werden.
Weil allein die Tatsache. Die negativen Effekte, ich könnte mir Tobi richtig vorstellen, die so, oh, ist wieder nach oben.
Nein, aber
Mann, Leute, nee, aber weißt du, so allein dieses.
Tut der Rücken weh, meine Füße
allein,
sind
allein,
kalt.
Dass dagegen ankämpfen müssen, auf der Bettwäsche wegzurutschen.
Ja, ja,
so dieses Gefühl.
Ohne Scheiß.
Wäre weg.
Jetzt, also, ja, lass uns mal
Stoppersocken und keine Satin-Bettwäsche.
Ja, genau, aber dann, Alter. Ja, aber dann hast du das Gefühl, dass du halt Stoppersocken an hast, Alter. Leute,
nicht zu explizit werden, das ist nicht unsere Pornofolge, aber jetzt sind wir alle drei ja absolute
Fans von Sex, ja?
Nein, jetzt sind wir alle drei ja absolute Rockstars der Podcast-Welt. Und eine Generation von jungen Frauen legt sich uns praktisch nieder. Ne? Legt sich uns da nieder, wenn wir es möchten.
Zitat Fried Hilke. Das wird sowas von bei Facebook. Eine ganze Generation junger Frauen legt sich uns nieder.
Legt sich uns da nieder. Oh,
stimmt, und das muss ich mir aufhören.
Also jetzt.
Wir haben es auch aufgenommen, hörst du ja an.
Ja, genau.
Und, bei Minute 46.
Natürlich sind wir alle drei Sexgötter und haben nie irgendwelche Performance-Probleme. aber ja, das war ein gutes Beispiel gerade, Tobi. Alleine schon irgendwie. So kleine Ablenkungen wie, da bin ich jetzt aber irgendwie komisch umgeknickt. Oh, ich habe mir das Bein gebrochen mal wieder bei der geknickten Affenschaukel. Oh, ich rutsche hier gerade irgendwie weg. Oder so.
Ich habe hier nie irgendwelche Performance-Probleme.
Und wenn du das halt, scheiße,
die dreihorn gemastete Ziege, mache ich dir sofort.
Verdammte Scheiße, wenn du das telepathisch induzierst, dann ist es halt einfach pure.
Ja, aber dann liegst du wie so ein Vollversager in deinem Zimmer mit deiner
VR-Brille
und hast Dauerorgasmus.
Ja, aber das weißt du ja nicht, weil dein Gehirn ja vorgegaukelt wird, dass du gerade den Sex deines Lebens.
Aber trotzdem halt, wie bei The Big Bang Theory, ne? Wenn du einer Maus den Orgasmusknopf zum Hirn geben würdest, würde ihn so lange drücken, bis sie verhungert.
Ja, richtig. Und dann liegst du da. Noch ein Vorteil, du hast den geilsten Sex deines Lebens, also wirklich, weil, ne? Ohne Nachteile.
Virtuell und so.
Und du brauchst danach nicht mehr duschen, weil du dich nicht bewegt hast. Du hast einfach nur da gelegen.
Du hast echt ein Problem mit Bewegen, oder?
Nein, ich habe
mit den einfachsten Formen.
Nein, ich habe kein Problem mit Bewegen. Im Gegenteil. Also bis zu einem gewissen Grad. Also Blinzelfähig ist schon schwer. Nur, ich sag nur, das ist halt negative, nein, also negatives ablenkende Faktoren beim Liegesakt gibt, die man damit umgehen könnte.
Ablenkende Faktoren. Boah, Tobi, kannst du nicht mal wieder die Fußnägel schneiden? Die sehen aus wie Kartoffelchips.
Nein, oh, verfickte Scheiße, Leute. Jetzt haltet die Fresse, ihr Arschlöcher. Ich hab jetzt genug, Mann. Da, verdammt nochmal, wir sprechen jetzt seit einer verfickten halben Stunde über irgendwelche Astronauten, die ihre Schwänze an irgendwelche Gerätschaften ranhalten und über Bettlaken, über gebrochene Füße beim Sex, über Fußnägel, meine Herren.
Ich fand die.
Jetzt also, lasst uns bitte.
Also bei mir war es schon bei der Grundidee vorbei, wo es dann irgendwie hieß, so, ey, stell dir mal vor, du musst dann da den Scheuknüppel auf und einer hätte den geswaffelt.
Halt, lasst uns schon bitte wieder zu den Coneheads zurückkehren. Genau.
Okay, dann ich mach mal eine schöne Überleitung. Dann kommen wir jetzt wieder zu einer Spezies zurück, die diese ganzen Probleme hinter sich gelassen hat und sich einfach auf Gefühlsringe oder wie sie halt auch sind. Also Gefühlsringe kann man auch hier in Hamburg kaufen.
Ja, Sensorringe.
Sensorringe.
Ja. Sensorringe, glaube ich. Sensorringe. Ja. Genau. Okay, also wir, um jetzt wirklich mal hier wirklich mit einem Gewaltakt vom Sexthema wegzugehen, kommen wir eh wieder drauf. Die
sind Gewaltakt vom Sexthema wegzugehen.
Also in ihrer kleinen Vorstadtwelt sind die Coneheads jetzt absolut super assimiliert. Der Mr. Conehead, der Belder, hat jetzt einen besten Kumpel, seinen Nachbar, der ein Toupet trägt, der mit ihm Golf spielt, der ihn feiert, weil er seinen Rasenmäher repariert.
Und zwar, indem er die Zündkerze in den Mund nimmt und gurgelt.
Und ablutscht, der
ja.
ihn hält.
Wir haben auch übrigens noch gar nicht gesprochen über die Szene, wo er beim Zahnarzt ist und sich die Zähne richten lässt.
Oh, das ist so witzig.
Das ist der
Hammer. Wo der Zahnarzt so reinguckt und...
Pass auf, jeder, der die Coneheads nicht kennt, an der Stelle müssen wir jetzt sagen, guckt's euch mal bitte an.
Ja, dann lasst da mal nicht drüber reden.
Ja, dann lasst da mal jetzt nicht drüber reden.
Guckt euch die Szene an und vor allem die Reaktion von dem Zahnarzt.
Die Szene ist halt wirklich comedy-technisch, weil Komik entsteht aus dem Ernst heraus und die Szene ist grandios.
Ja, das übrigens ein tolles Beispiel für das, was Richard zu Beginn sagt, dass der Film eine Aneinanderreihung von Sketchen ist. Diese Szene ist ein Sketch.
Ja.
Also, die hat absolut keine Hand und keinen Fuß, diese Szene. Das ist wirklich ein Sketch, der so in den Film reingeschnitten wurde.
Aber die ist super gut.
Das ist gut, was du gerade gesagt hast. Die Komik in vielen Szenen besteht darin, dass die Leute so ernst reagieren. Also es ist wirklich eigentlich schon ein Running Gag in diesem Film, dass die Coneheads durch ihr extrem extravagantes und skurriles Verhalten und ihre Physis auffallen, wie dieses Maul mit den drei Zahnreihen, wie bei einem Hai. Also das ist ja wirklich abgefahren. Wenn du das siehst, würdest du doch aus allen Wolken fallen. Mhm. Aber die Leute, die man sieht in diesem Film, diese Figuren, die versuchen sich krampfhaft zusammenzureißen, um eben nicht darauf zu reagieren, sondern um so zu tun, als wäre das völlig normal.
Ja. Als wäre das maximal ein wenig exotisch.
Vor allen Dingen, es ist maximal angepasst. Also die sind ja so regelkonform, die sind ja schlimmer als Beamte.
Ich weiß es nicht, ob das so angedacht war, aber das könnte man ja auch wirklich als so eine kleine Gesellschaftskritik ansehen, so die Leute, die halt so angepasst sind, dass sie sich nicht mal mehr trauen, über nicht angepasstes Verhalten unangepasst zu reagieren.
Ja, das wird ziemlich genau so sein, dass es eine Kritik ist, das ist schon sehr offensichtlich.
Ja, Dan Aykroyd hat, als er die sich ausgedacht hat, weil die kommen ja wirklich aus der Feder von Dan Aykroyd, und er ist darauf gekommen, als er Figuren auf den Osterinseln gesehen hat und hat halt wohl wirklich darüber nachgedacht, so, weil die halt so extrem große Köpfe haben.
Du meinst
haben.
Diese riesengroßen Steinköpfe?
Genau.
Oh, funny Sidefact über diese Dinger. Wusstet ihr, dass sie auch Körper haben?
Ja.
Die sind unter der Erde.
Ja,
die haben auch Körper.
Echt? Da ist einer mal ausgegraben worden. Die sind riesengroß, diese Statuen. Ja. Jedenfalls hat er die auf den Osterinseln gesehen und kam da auf die Idee, weil da gab es nämlich auch so Statuen, auch mit diesen Kegelköpfen ungefähr. Und da ist er auf die Idee von den Coneheads gekommen, dass er gesagt hat, so was so quadratisch und so riesengroß ist, muss total starr sein. Mhm. Im Prinzip, was wir im Film dann sehen und in den Sketchen, der hat eine Tonne Dope geraucht und fand das witzig, sich einen Kegelkopf auf die Birne zu setzen.
Boah, der hat eine Menge geraucht, der Junge.
Ja, auf jeden Fall. Ja, um sich die Coneheads auszudenken, musst du wirklich auf richtig harten Stoff sein. Der hat wahrscheinlich auch Katzenstreu geschnupft oder so.
Ja, so Katzenpisse wie bei South Park.
Ja. Nee, aber er hatte das wirklich so angesehen, dass er auch gesagt hat, so, das ist eine absolute Conehead-Überspitzung des amerikanischen Durchschnittsbürgers.
Ja. Also die Coneheads selber nicht, aber die Leute, die wir da treffen, die mit den Coneheads interagieren.
Die Coneheads selber doch auch. Nee, also. Das ist vor allem so diese Einführung der Coneheads. Ne? Also die Coneheads selbst benehmen sich bis zum Ende super skurril. Die ganze Zeit.
Mhm.
Und die Leute, da sie halt in dem, was sie tun, also die Coneheads, immer sehr, sehr gut sind, gerade der Herr Conehead, dessen Vorname, ich kann mir diesen Namen nicht merken.
Belder.
Der ist ja mal extrem erfolgreich in seinem Job, das haben wir ja schon ein paar Mal gehabt. Und auch eben, wenn er Golf spielt und so, ist er der Beste im Club. Und also er ist immer sehr, sehr gut und gibt sich sehr viel Mühe, eingegliedert zu werden.
Superstreber.
Ja, genau. Und er wird auch immer eingegliedert in drei verschiedene, ich sag mal, Schichten, die wir sehen. Halt eben am Anfang in dem Trailerpark, dann in dem Keller als Taxifahrer und dann als Fahrlehrer im Golfclub. Und die Leute drumherum scheinen einer solchen Figur, der es so geschafft hat und so sich Mühe gibt und so gut zu sein, anpassen zu wollen. Weißt du, also die es scheint mehr wie so eine gezwungene Akzeptanz. Die finden ihn ja auch alle total sympathisch und der ist nicht sympathisch. Das ist einfach ein ganz schräger Vogel.
Ja, stimmt. Also alle feiern ihn ja.
Ja.
Sein erster Chef in dem Reparaturladen feiert ihn mega wegen seinem
Können. Weil er ihm Kohle bringt.
Ja. Ja. Sein Taxichef feiert ihn, weil er ständig die Schichten übernimmt.
Genau.
Und er sagt, Zitat, der großartigste Mensch, den ich je kennengelernt habe, weil er so
genau.
hilfsbereit ist.
Ja. Und der dritte, weil er eben halt ständig seinen Kram repariert. An einem Beispiel des Rasenmähers, aber da wird er ja darauf angesprochen, dass er das schon ein paar Mal gemacht hat. Und weil er den halt durch den Golfclub durchzieht und solche Geschichten.
Und da könnte man auch eine kleine Gesellschaftskritik rein interpretieren, weil der Belder Conehead, der Dan Aykroyd, ist halt ein super skurriler Bastard, er ist ein scheiß Alien, aber er ist halt gerade raus und immer 100%ig ehrlich. Also wenn es eine Sache gibt, mit der man ihn absolut niemals charakterisieren würde, dann wären es solche Sachen wie Unehrlichkeit oder
Faulheit,
Intrigant.
Hinterhältigkeit, Faulheit. Er ist fleißig, er ist gerade heraus, er ist ehrlich und das mögen die Leute an ihm.
Ja. Das ist aber auch Kritik, also sehr republikanisch, ne? Mach, was dir gesagt wird und du wirst Erfolg haben. So, mach einfach, was dir gesagt wird.
Und sei gut
darin. Ja, genau.
Und genau das macht er.
Arbeite mehr, als du sollst halt irgendwie, dabei ist das sehr ausbeuterisch eigentlich.
Das spielt ja, also gerade gegen Ende, das spielt ja auch im Süden irgendwo Amerikas. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob genannt wird, wo. Ich weiß nur,
Jersey.
Dass es im Süden spielt, weil der sagt...
Stimmt, New Jersey
spielt. Jersey spielen die Coneheads.
Nee, warte mal, der sagt auch irgendwann im Film New Jersey.
Auf Französisch allerdings. Ich weiß nicht, was der da sagt. Der sagt auf Französisch irgendwas mit New Jersey. Das Ding
er
ist,
sagt
weil
nicht New Jersey, er sagt Jersey.
New Jersey. Das Ding, weil er kann nämlich auch damit meinen, dass die von Frankreich aus in Jersey angekommen sind.
Ja,
weil
Jersey,
das ist ein Klassiker,
Jersey ist übrigens eine Stadt direkt bei New York, also im Nordosten.
Und das ist halt so ein Anlaufpunkt.
Das ist wirklich nur ein Fluss, von Manhattan entfernt.
Das ist der schmutzige Vorort New Yorks.
Ja, und da ist halt
ist wirklich
ein Riesenhafengebiet, wo halt Einwanderer, ganz viele Einwanderer aus Europa ankommen. Und da es darum geht, herauszufinden, ob er Französisch spricht und dann von Jersey redet, kann ich mir vorstellen, dass er gesagt hat, weil ich habe die Szene jetzt nicht untertitelt geguckt, dass er von Frankreich rüber nach Jersey gefahren ist. Weil mein Anhaltspunkt mit den Südstaaten ist der Typ, der befördert wird, dieser Böse, der Antagonist, der sagt dann in dem Moment, wo er befördert wurde, ich bin jetzt hier zuständig für den ganzen Südwesten der USA in Sachen Einwanderung.
Ja, ja,
und
ja,
es geht
ja
die ganze Zeit um die mexikanische Grenze bei denen.
Ja,
der Südwesten würde niemanden im Staat in New York jagen, wenn der an der mexikanischen Grenze arbeitet.
Kann der Südwesten dann nicht eigentlich auch, also gerade wenn sie über Mexiko reden, dann kann das auch Kalifornien einfach sein.
Ja,
also
kann auch Kalifornien sein.
Gerade
genau,
Kalifornien
ja
hat da mega, also sagen jedenfalls, dass er da mega ein Problem mit haben.
Ja.
Aber
so
also
ist
auf jeden Fall irgendwo
weiß,
im Süden,
ja,
oder beziehungsweise vermutlich irgendwo im Süden, weil sonst ergibt es keinen Sinn. Warum sollte jemand, der den Head of Southwest Border Geschichten ist, warum sollte der jemand im Staat New York jagen?
Ja, aber also der Film gibt uns da keine wirklich eindeutigen Infos, aber ich sag mal, gerade wenn die so dann am Ende des Films in der zweiten Hälfte in dieser Kleinstadt, in diesem Vorort leben, sieht das Klima, die Vegetation schon eher gemäßigt aus, also eher jetzt nicht Süden, weil wir alle kennen das aus Breaking Bad, dass der Süden der USA schon sehr heiß und trocken ist.
Ich würde denken, es ist Kalifornien.
Es könnte Kalifornien sein oder dass sie im letzten Drittel des Films umziehen.
Ja,
dann an die Westküste, weil da ist nämlich nicht mehr, also das Thema mit Südwesten von dem Typen ist halt in der ersten Hälfte des Films.
Okay, das ist
erste Beförderung vor dem großen Zeitsprung.
Das ist aber schon jetzt wirklich absolut krasse Spekulation. Ja.
Ja, aber es wird ja sonst wirklich keinen Sinn machen. Ja. Also wenn er der Leiter dieser Behörde ist, wird er halt keinen im Staat New York jagen. Außer, wie gesagt, nach dem langen Zeitsprung. Da wissen wir nicht, was mit ihm passiert ist. Ja.
Gut, also dass er irgendwie Ärger hat. Also um langsam dann schon wirklich zum Ende der Handlung des Films zu kommen, die Tochter verknallt sich so ein bisschen in diesen Ronnie, warum auch immer, weil sie, abgesehen von ihrem Kegelkopf, echt ein ganz heißes Mädchen ist. Und er halt ein
Fetter Mechaniker.
Und
ja, auch die dicken Jungs sind cool.
Ja.
Ja, ja, ja.
Und genau, dann gibt's am Ende eine Halloween-Party,
genau,
wo Belda sein großer Traum endlich erfüllt wird. Er gewinnt nämlich diesen komischen Pokal seines Golfclubs. Das Raumschiff der anderen Remulakianer, der anderen Coneheads, kommt dann, es wird ihnen angekündigt über ihr komisches Telefon, über ihr komisches selbstgebautes Sci-Fi-Telefon. Und dann werden die tatsächlich auf den Planeten, auf ihren Heimatplaneten zurückgebracht, wo aus Conehead-igen Gründen er des Hochverrats bezichtet wird.
Weil er sich die Zähne hat machen lassen.
Ja, ja, weil er sich seine Zähne hat menschlich machen lassen. Das Argument, dass er sich assimilieren musste, das lassen die auch gar nicht gelten. Und er soll dann den Gnarf fabbeln, oder wie das heißt.
Ich lese gerade ganz kurz. Er stritt ja vor den Chef von Remulak, ne, um zu erzählen und die Geschenke von der assimilierten Welt dann dahin zu bringen. Und ich lese gerade hier bei IMDb, in der deutschen Version ist die Stimme des Highmasters auf Remulak angelehnt an den deutschen Kanzler Helmut Kohl.
Ja, der redet da so ein bisschen mit Helmut Kohl.
Ein bisschen, ja.
Ja, nee, ich kann das nicht so gut nachmachen. Der redet da so ein bisschen. Ich bin schon wieder ins Indische.
Ja.
Ich kann das
schon wieder ins Terminatorische.
Ja, der spricht halt wie Helmut Kohl. Im Englischen ist es eine ganz normale Stimme. Ja. Das war eine Idee der deutschen Synchro-Leute.
Er soll den Gartok knarfen.
Den Gartok knarfen. Also er soll dann den Gartok knarfen als Strafe. Gegen irgend so ein skurriles Alien kämpfen.
Ja,
gegen so ein Vieh. Das
erinnert sehr an den, wie heißt der nochmal aus Star Wars? Star Wars, Rückkehr der Jedi-Ritter,
dieses
Vieh. Ja, den
Balrog, bei Jabba im Palast, ja.
Genau. Ja. Oh, wie heißt der nochmal? Nicht der Balrog, der Balrog war bei Herr der Ringe.
Ja. Dieses Vieh, das bei Jabba im Palast im Keller wohnt, daran erinnert das, ja, hast recht.
Das ist ein bisschen peinlich gerade.
Auch diese Arena, in der er sich da befindet, erinnert da tatsächlich so ein bisschen.
Der hat auch am Bauch zwei so verkümmerte Gliedmassen.
Ja.
Also nochmal zwei so Arme, das sieht man, als das Vieh dann mal liegt. Also der erinnert schon sehr stark an das.
Alter, ich lese gerade, dass der ganze Film basiert ist auf einem Sketch von Saturday Night Live von 1975.
Ja, Mann, das ging früh los. Ja, ja. Und er gewinnt diesen Kampf aufgrund von Cleverness, der Belda. Und als Belohnung darf er sich was wünschen und er wünscht sich, dass sie gemeinsam wieder zurück zur Erde fliegen, um den Planeten zu unterjochen. Das machen sie und dort überlistet er seine Alien-Kollegen, da müssen wir gar nicht so lange drüber sprechen. Auf jeden Fall sind am Ende er und seine Familie dann wieder auf der Erde.
Und sind dann Erdlinge, wenn man so will.
Genau,
dann sind sie auch legal.
Weil er den vormacht, dass die abgeschossen werden und dann halt auch auf der Erde sind. Und eine der schönsten Szenen, wie er dann den Typ von der Einwanderungsbehörde da nimmt oder ich habe einen Vorschlag, ich Ihnen einen Vorschlag zu unterbreiten. Ihr Leben gegen eine gültige Arbeitserlaubnis. Sofern Sie etwas vorbringen können, das kein anderer Amerikaner leisten kann, das dürfte keine Herausforderung sein.
Eines meiner Lieblingszitate im Film ist, als der Typ von der Einwanderungsbehörde und sein Speichellecker vermuten oder erfahren, dass das Außerirdische sind. Und dann sagt sein Speichellecker zu ihm, aber Sir, wenn das Außerirdische sind, ist dann nicht die NASA zuständig oder der Heimatschutz? Und dann antwortet er, wenn Sie in den USA arbeiten möchten, dann sind wir zuständig.
Das ist so dumm.
Also die US-Einwanderungsbehörde steht über der fucking NASA, wenn die Aliens hier arbeiten möchten.
Ja, stimmt.
Ja, und wie war denn dann das Ende vom Film ganz zum Schluss? Die sind wieder glücklich und zufrieden da in ihrer Vorstadt, oder wie war
genau,
das?
Genau, und sie kommen mit Ronnie dann wieder zusammen. Die
sagen dann noch, genau, da ist dann Abschlussball von Conny. Und der Film endet damit, dass er noch, wie hieß der Vater nochmal?
Belder.
Belder, dass Belder von Ronnie und von Conny ein Foto macht vom Abschlussball und ihm sogar noch sagt, dass sein Wagen besser geeignet ist für einen Coitus, genau, nach dem Abschlussball, weil seine Dreckskarre ein beschissenes Teil ist.
Ja, der sagt das so geil. Dein bla motorisiertes irgendwas wieder.
Hat eine deutlich effizientere Knautschzone als dein beschissenes Drecksteil.
Ja, genau, als dein beschissenes Drecksteil. Das ist echt super. Also er wird amerikanischer.
Genau, auf jeden Fall. Und da machen sie halt noch ein schönes Bild, und indem sie dann sagen, bevor sie dann zum Abschussball entlassen werden, sagt Laktaterzeugnisse aus hornköpfigen Paarhufern. Und dann Cheese, Batz! Und dann geht das Licht los, ja, und Ronnie wird total verbrannt, hat dann voll die Rillen im Gesicht. Es entsteht ein Brandfleck an der Wand.
Ja.
Und dann gehen die halt dann damit dann zum
und oh, ganz wichtig, hätten wir fast vergessen,
Abschlussball. Und er macht ein riesengroßes DIN A3 Polaroid.
Hätten wir fast vergessen, die beiden Jungs von der Einwanderungsbehörde, die Antagonisten, wurden mit auf den Planeten genommen und dann aber auch wieder mit auf die Erde, und da sie die
gerettet. Nur der Speichellecker des Chefs von dem Planeten.
Genau, nur der mit dem höheren Rang, weil er gesagt hat, nein, du darfst einen mitnehmen, dann nehme ich den, weil er hat einen höheren Rang.
Ja. Und dieser Antagonist, weil sie den dann praktisch gerettet haben, macht sie dann zu legalen Einwanderern, und das heißt, am Ende sind sie dann wirklich ordentliche, anständige Staatsbürger der Vereinigten Staaten von Amerika.
Und wir haben jetzt zwar jetzt gerade nicht drüber gesprochen, also es ist ein schönes Happy End, aber wir haben gerade nicht drüber gesprochen. Wer den Film nicht kennt, guckt ihn euch bitte an und feiert bitte genauso wie ich die Szene mit dem Feuerwerk. Da habe ich mich heute, als ich die Szene heute gesehen habe, ich hab mich weggeschmissen.
Auch dieser Blick danach von ihm mit der Zigarre.
Alter, diese Szene, das ist wie diese Art-Szene, das ist einfach nur ein eingespielter Sketch eigentlich. Ich hab mich beölt vor Lachen. Ich konnte nicht mehr.
Die macht doch überhaupt keinen Sinn. Wer ist dieser Typ, der das da beweisen will?
Genau,
das ist ein bisschen erbärmlich. Ne?
Das ist so simpel und großartig einfach. Wer den Film noch nicht gesehen hat, alleine wegen dieser zwei Szenen, muss man sich die Coneheads
angucken. Ja, da will er Feuerzeug zünden bei diesem
Football-Spiel. Hör doch auf, sie zu erzählen.
Ja, für Leute, die es vielleicht nicht kennen. Na gut, okay, fuck off. Okay, Leute, ich würde sagen, wir machen eine ganz kurze Pause, und danach können wir etwas tiefer in die Materie einsteigen.
Das
aber
sind wir schon.
Tiefer als Alexander Gersts Hoden können wir die Folge heute auch nicht mehr beleuchten.
Sinken lassen.
Ja, bis gleich.
Guter alter Gerst, sinkender Gersthoden.
Kack- und Sachgeschichten. Yeah!
Jetzt feiern wir den Film ja schon so ein bisschen als Kultfilm unserer Kindheit. 93 kam er, ne?
Mhm. Da war ich 3, da warst du 8.
Also der, auch wenn der jetzt nicht so oft im Fernsehen läuft, keine Ahnung, wir gucken ja auch kein Fernsehen mehr, der hat sich wahnsinnig so in meine Erinnerung gebrannt. Der war finanziell schon relativ erfolgreich, oder? Dass der sich so lange jetzt in der Erinnerung gehalten hat, oder?
Ja, also wenn die Coneheads erstmal irgendwo laufen, dann war das meistens immer irgendwo auf Super RTL oder so. Ja. Kann ich mich immer
oder Kabel 1, hier bei den besten Filmen aller Zeiten
und sowas. Ja. Bester Film aller Zeiten.
Das waren die wenigsten, die wir da gezeigt haben.
Naja, aber die Coneheads, ja, also ich sag mal so, eingespielt, die waren nicht so extrem erfolgreich, ne? So, also eingespielt haben die heute die Filmgage von Johnny Depp, also irgendwie 21 Millionen. Bei einem Produktionsbudget von 7 Millionen, aber ich sag mal so, für einen Saturday Night Live Film schon Erfolg. Wenn man sich überlegt, das Produktionsbudget gleich heißt ungefähr das Produktionsbudget nochmal an Werbung, also summa summarum ungefähr 14 Millionen, dann 21 Millionen einzuspielen.
Schnäppchen.
Ja, es
aber
ist,
ja,
ist,
also
ist erfolgreich. Es ist kein Hit, aber es ist erfolgreich.
Genau. Es ist kein Hit, aber er hat sein Geld eingespielt.
Genau, also jeder hat damit gut Geld verdient. Das Studio war zufrieden, die Leute waren zufrieden.
Genau.
Der Film ist bis heute bekannt, trotz der schlechten Kritiken.
Und es hat nie einen Teil 2 gegeben, aber wahrscheinlich, weil er nicht mal an die 30 Millionen Marke rangekommen
ist. Ja, und auch ganz ehrlich, einen zweiten davon will ich auch nicht sehen.
Wenn ihr bei
Drops ist gelutscht.
Ja.
Wenn es gab wohl mal zaghafte Versuche, ein Franchise aufzubauen auf den Coneheads.
Oh, ja.
Also ich habe bei YouTube mal wild Coneheads rumgegurgelt und
findest du fast vielen Dank, Fred.
Da findest du fast nur Szenen aus dem Film.
Und ja, und ich habe eine verschollene Pilotfolge in relativ schlechter Qualität gefunden von einer Coneheads-Cartoon-Serie. Und die ist wahnsinnig schlecht. Die ist wirklich fantastisch grauenhaft schlecht, dieser Cartoon-Folge über die Coneheads. Da haben die halt genau den gleichen Humor auch gemacht, dass die beiden Coneheads sich halt immer nur so übertrieben vulkanisch gewählt ausdrücken, und es kommt in dem Cartoon aber einfach irgendwie nicht rüber, das ist irgendwie lahm.
Ja, das ist doch so, diese Cartoon-Serie, ich hatte auch kurz was drüber nachgeguckt, weil die stammt ja nicht mal aus der Feder von Macher Dan Aykroyd, weil warum warum der Film nur mal so gut ist, wie er ist. Also gut und schlecht zugleich, weil es ist ja, wie gesagt, eine blödelige, geile Scheiße, und Fred kann schon wieder nicht trinken. Was ist denn bei dir Phase?
Mein Bier verschüttet, ey.
Ja, aber Fred hat heute einen sehr trotteligen Tag.
Ja, aber wie ein Vollidiot, ne? Ich hole dir gleich einen Lappen.
Ich habe irgendwie eine anstrengende Woche hinter mir.
Aber wie gesagt, ich wollte nur kurz darauf kommen, viel interessanter ist der Kopf hinter den Köpfen, nämlich Dan Aykroyd.
Ja, also Dan Aykroyd ist halt wirklich so der Typ, der das Ganze lebendig hält und der auch der Grund ist, warum der Film überhaupt lustig ist.
Ja.
Also sowohl seine Art, die Dialoge bzw. die Idee aufzubauen, als auch vor allem eben seine Art, das zu spielen. Ja, ich glaube, Richard wollte damit überleiten, dass wir über Dan Aykroyd sprechen.
Ja, ja.
Sprechen wir über Dan Aykroyd. Dan Aykroyd ist 1952 in Ottawa, Kanada, geboren. Und zwar als Sohn eines Priesters.
Was, echt? Der ist Kanadier?
Ach was? Genau, der ist Kanadier. Und sein Vater war Priester, katholischer Priester. Und er ist halt extrem katholisch auch erzogen worden. Was ihm offensichtlich nicht so gepasst hat. Er war so einer der klassischen Priesterkinder.
Aufwiegler.
Vor allem ist der katholisch erzogen worden. Das fällt mir jetzt erst auf. Und sein Vater war Priester? Nee, entschuldige, ich vertue mich gerade, weil das geht ja gar nicht bei Katholiken. Die können keine Kinder haben.
Richtig.
Offiziell. Sein Vater, also der ist einfach sehr katholisch erzogen worden und er wollte Priester werden als Kind.
Ah.
So, das hat sich aber irgendwann revidiert. Genau.
Oh krass, okay.
Ja, er hat Kriminologie und Soziologie studiert.
Krass. Ja, warte mal ganz kurz. Ich kann dir sagen, wieso er Priester werden wollte, weil er schon damals ein Faible fürs Showgeschäft hatte. Und wenn du wenn du in einer extrem gläubigen katholischen Familie bist, dann ist das Highlight der Woche der Kirchengang am Sonntag.
Ja.
Und der coole, der Showmaster, der Extrovertierte, da ist der Priester, weil der steht im Prinzip in Anführungszeichen auf der Bühne.
Gibt's übrigens einen schönen Film, wie ich finde, schönen Film zu, hier Reine Glaubenssache oder so heißt
der. Ja, mit Edward Norton und Ben Stiller.
Ben Stiller, Regiedebüt, glaube ich sogar, von Edward Norton. Recht schöner Film, so ein typischer Sonntagnachmittag-Film, also kein großes Ding. Aber
der eine ist Rabbi, der andere ist katholischer Priester. Ne?
Genau, ja, und die beiden sind halt so die Rockstars ihrer Religion, und das ist wirklich sehr, sehr schön aufgezeichnet. Das ist eben genau das, genau darum geht's. Ja, so die extrovertierten Kinder, die halt eben darin ihre Berufung dann sehen.
Ja, wenn ihr wollt, dass wir darüber mal reden, dann schreibt uns mal. Weil den finde ich eigentlich auch ganz cool.
Ich mag den Film gerne.
Ich mag den auch ganz gerne. Ja. Der ist so schön, der zum Wohlfühlen.
Der ist so seicht.
Aber zum Beispiel, warte mal, ich wollte mal ganz kurz drauf kommen. Man sieht das ja auch gerade bei Leuten aus dem Showgeschäft. Seth MacFarlane, der hat mit 10 Jahren in der katholischen Sonntagsschule einen Sketch gezeichnet, auf dem er heute, der heute dafür mit der Grund ist, warum er sagt, weswegen er zum Beispiel halt auch Family Guy gemacht hat. Weil die haben irgendwie Bilder gemalt, so, als er 10 Jahre alt, 10 oder 12 war er irgendwie, ne? Und da hat er so ein Bild gemalt, wie ihn da irgendeine Referentin in der Kirche dann da hier, das Blut jetzt nicht, weil das ist ja Wein, aber das ist der Körper Christi, und hat ihm so eine Oblate gegeben, und in dem Comic siehst du nur, wie er als kleiner Pimpf dann dasteht, kann ich auch Fritten dazu haben. Und das fanden die in der katholischen Kirche, fanden das gar nicht witzig, gesagt haben, so haben sich gleich bei seinen Eltern beschwert,
ja,
und so,
klar,
und er ist blasphemisch und bla, und da wusste er, dass er eigentlich Bock hat, Leute zu provozieren.
Ja. Kann ich Fritten dazu haben?
Ja, can I have fries with that, ja.
Das ist ein ziemlich süßer Comic. Sehr, sehr, sehr lustig, ja.
Ja, schon lustig.
Ist nicht schlecht,
ja,
kann man diese, vor allem so als kleiner Bub so.
Für einen 10-Jährigen ist das schon sehr, sehr, sehr fix in der Birne.
Das ist so ein Ding, das würde in den meisten Zeitungen in Deutschland noch gedruckt werden heute, so als Gag.
Finde ich super.
Weil das ist dann so der, wo der alte Papa mit seinen 50 beim Frühstückstisch sitzt. Oh, Fritten zur Oblate. Oh.
Schenkelklopfer.
Ja, genau.
Gib mir
die das ist aber ein frecher Komik.
Ja. Gib mir die geplätteten Hühnerembryos.
Ja.
Genau, er ist, wie gesagt, wollte Priester werden, ist allerdings er ist von der Schule geflogen, zum Teil auch. Er war wohl ein bisschen ein Problemkind, war wohl ein bisschen anstrengend, war sogar mal im Knast.
Ach nein.
Ja, mit 14.
Ohne Scheiß.
Mit 14 im Jugendknast, aber auch nur kurz, also
weshalb?
Ein paar Tage, weil er sich, die haben sich in ein anderes Dorf in die Nähe geschlichen, weil da, das war in einem anderen Staat, muss man dazu sagen. Ich glaube, also in Kanada noch, in ein anderes Bundesland, wenn man so will, gewechselt. Der hat direkt da an der Grenze gelebt. Und weil dort war Alkohol ab 18. Mhm. Und er hat sich mit 14 mit anderen 18-Jährigen zusammengetan und haben sich da halt Wodka gekauft und sich damit volllaufen lassen auf dem Privatgrundstück eines
Also wie jeder Jugendliche hier in Deutschland im Prinzip.
Ja, genau.
Deswegen war er im Jugendknast,
weil
er sich mit 14 hat zulaufen lassen.
Ja, Moment.
Wie bitte?
Also nicht nur das, sondern eben auch auf dem Privatgelände eines Bauern. Und der Bauer ist darauf aufmerksam geworden und hat, weil auch Kanadier sind Amerikaner, der dann auf die geschossen hat. Und dann kam so ein etwas, also so in die Luft geschossen. Der hat jetzt nicht versucht, die zu treffen, aber ist halt mit schießender Waffe auf die zu. Ja. Und ein etwas übereifriger Sheriff hat die halt festgenommen wegen Trunkenheit, Minderjähriger, bla. Und dann saß er irgendwie ein, zwei Tage oder sowas im Knast. Mhm. Das fand sein erzkatholischer Vater halt unglaublich ungeil und hat ihn gezwungen zu arbeiten.
Erst religiöser Vater. Ach nee, er wollte erst-katholischer.
Entschuldige. Ja. Sein erzkatholischer Vater fand das sehr ungeil und hat ihn halt gezwungen, arbeiten zu gehen. Da hat er unter anderem als Postlastfahrer und bei der Bahn gearbeitet und so. Mhm. Wovon er tatsächlich was hatte, weil daher kam sein Faible für Technik, die er bis heute noch hat.
Oh, echt?
Ich habe ein schönes Interview von ihm gelesen in der Deutschen Bahn. Weil da war der wegen seines neuen Jobs, da komme ich gleich zu, was er seit ein paar Jahren macht. Einer der Gründe, warum man ihn auch einfach nicht mehr sieht im Showgeschäft. Der bestand darauf, der musste so mehrere Termine in Europa wahrnehmen und der war die ganze Zeit mit der Bahn unterwegs. Und hat so richtig typisch deutsche Bahn erlebt, saß über anderthalb Stunden in Hannover fest. Okay. wegen irgendwelchen Menschen auf den Gleisen und so. Und da hat ihn halt ein Reporter halt entdeckt und den interviewt und ein sehr schönes Interview mit ihm geführt. Das ist bis heute sein Ding, Züge. Der Mann ist echt langweilig ein bisschen, der steht auf Züge.
Ich hab mal gelesen, dass Dan Aykroyd auch an dem Filmset vom ersten Blues Brothers Film, da fahren die ja diesen geilen Ford-Polizeiwagen da, was auch, ich weiß leider nicht, was für ein Modell es ist. Aber der soll während
sind
der
Sind Sie Polizisten? Nein, Ma'am, wir sind Musiker.
Der soll während der Dreharbeiten soll der einmal abgekackt sein, wohl. Und keiner, so da hieß es dann irgendwie, scheiße, Wagen läuft nicht mehr, holt mal einen Mechaniker und Dan Aykroyd soll den Wagen wohl schnell selber repariert haben.
Ja. Ach was? Das habe ich auch gelesen, ja. Also so ist der halt drauf.
Aha. Herr Hilke, das Handy nicht ausgepackt.
Tut mir leid.
Weggepackt, ja?
Du Affe. Genau, daher kommt dieses Ding, also dass er so eine Begeisterung für Technik hat, sagt er zumindest selbst. Relativ früh, und das fand ich schon wieder interessant, ist er, er hat es selbst diagnostiziert, ist dann zu einem Psychologen gegangen und das stimmt auch. Der hat Tourette.
Ach,
allerdings in geheilter Form, also dieses Zustand nachgestört. Der hat das in den Griff gekriegt, der hat so eine leichte Tourette-Form. Das ist ihm selber aufgefallen, als er sich irgendwann hinterfragt hat, warum er ständig mit sich selber redet. Und halt so Ausrufe halt macht. Also Tourette, möchte ich an dieser Stelle sagen, ist nicht das, was wir aus den Sketchen kennen, dass jemand die ganze Zeit Ficken ruft. Sondern das sind mehr so, das sind verbalisierte Spasmen, unter anderem. Das sind vor allem Spasmen und dann halt, die auch verbalisiert werden können. Also, dass jemand das so solche Geräusche geben, die eher von
sich. Ja, Jim Carrey hat darauf eine Karriere aufgebaut, aber
gut. Ja, stimmt. Und das hat er tatsächlich. Und Anflüge des Asperger-Syndroms.
Oh.
Also, er ist leicht autistisch geprägt, auch selbst diagnostiziert. Ist auch bestätigt worden, also hat er auch. Das ist logischerweise nicht weg, weil das geht nicht weg.
Meine Güte, damals war das noch wichtig, wenn du dich mit sowas selber diagnostiziert hast, ist das ja auch echt eine Leistung. Heute hast du jeden 18-Jährigen in irgendeiner Disco, der sagt, ich habe mich selber diagnostiziert mit großem Penis-Syndrom.
Ja, klar.
Asperger ist so eine ganz leichte Form des Autismus, wo man halt auch so ein bisschen Conehead-mäßig so ein bisschen weird ist.
Ja. Also der hat das selbst, schiebt er seine Begeisterung für zum Beispiel Geister. Also so Geist, Parawissenschaften und so, die hat er, der ist da echt into it.
Okay.
Und das schiebt er darauf, dass das an dieser Autismusgeschichte liegt.
Ja, nicht ohne Ghostbuster, ne?
Ja, der hat zum Beispiel Ghostbusters, das war die erste Rolle, die er gespielt hat, die ihm persönlich sehr nahe kommt. Okay. Also dass er so ein kindlicher Enthusiast
in so einem
Quatsch ist, in so blödsinnigen Thematiken.
Asperger ist, also, auch wenn das ein schwieriges und kompliziertes Thema ist, aber das kann man sich so vorstellen wie so ein Klischee-Nerd halt, so ein bisschen Sheldon-mäßig.
Ja, also ja. Sheldon ist ja vielleicht sogar noch ein bisschen extremer, aber das geht
ja,
so.
Ja, nur, also ungefähr,
auch,
ja.
Auch Asperger hat natürlich verschiedene Extremstufen, aber es ist nicht Dustin Hoffman in Rain Man, der ist Autist, sondern Asperger ist so ein bisschen, da gibt es übrigens einen schönen Film, wie heißt der? Mozart und die Seekuh oder so ähnlich, oder irgendwas mit Delfin und Mozart, oder irgendwie sowas mit Josh Hartnett, wenn ich mich nicht irre. Da spielt Josh Hartnett einen Asperger-Autisten. Sehr schöner Film. So eine kleine Liebesgeschichte mit einem Asperger. Okay. Also mega interessante Geschichte. Schöner Film, schöner kleiner Film. Und das hat er scheinbar eben auch. Genau, von wegen Geistern. Der ist mega fasziniert von diesem Thema Geister. Er behauptet auch schon mehrere Sichtungen erlebt zu haben. Und der hat auch schon UFOs gesehen und so. Darüber berichtet er auch. Liegt auch in der Familie. Sein Vater hat ein Buch geschrieben, die Geschichte der Geister oder so ähnlich.
Hat er auch von Medion die super gute 1-Megapixel-Kamera, womit er das immer super
aufzeichnet. Ja, genau. Der hat immer seine beschissene DV50-Kamera dabei, falls er mal was sieht.
So schön verwackelt und rangezoomt, ja.
Ja, genau. Und sein Vater schrieb ein Buch, die Geschichte der Geister. Sein Urgroßvater war bekannt dafür, in der Gegend Seancen abzuhalten und so. Also es liegt so ein bisschen in der Familie.
Ja. Oh Leute, zieht euch mal wieder unsere Halloween-Folge rein von letztem Jahr, Geister und Gespenster. Wow.
Heute machst du ein bisschen Werbung für unsere alten Folgen. Ja, Mann. Letzte Woche für den Premium-Feed irgendwas. Wir müssen was aufholen.
Ja, das Ding ist halt, ich will es mal ankündigen, aber die Halloween-Folge steht bald an.
Ja. Und da müssen wir in wirklich große Fußstapfen treten, weil die Halloween-Folge Geister und Gespenster war fantastisch, Alter.
Ja, die war wirklich gut. Genau, er hat Kriminologie und Soziologie studiert, was ich vorhin meinte, hat während des Studiums den Theaterkurs für sich entdeckt und hat daraufhin auch die Studiengänge abgebrochen. Also er hat es nie beendet, ist dann in die Schauspielgeschichte reingerutscht, hat schon sehr, sehr früh, also schon mit 16, 17 Jahren angefangen, selber Sketche zu schreiben und zu filmen.
Geil.
Und ist darüber dann einer der Gründungsmitglieder von Saturday Night Live geworden.
Ich finde das immer so geil, wenn man sich überlegt, weißt du, wir sind ja jetzt auch im Studium, wenn ich mal so daran denke, wir waren ja jetzt im Studium auch nicht die Faulsten, ne? Aber wenn ich dann immer sowas höre, dass in Amerika so, ja, die haben dann irgendwie in der Theater-AG, dann haben die angefangen, eigene Sketche zu schreiben und haben dann so eine Comedy-Truppe gegründet und blablabla. Wo ich mir dann immer denke, Mann, sind wir eigentlich scheiße, wir sind ja auch nicht gerade unlustig, ne? Nee, haben gute Ideen, aber warum haben wir so eine Scheiße?
Ja, also Fred und ich haben das gemacht, ne? Wir haben eine Comedy-Truppe, die läuft noch und wir haben selber mal eine Sitcom geschrieben.
Ja,
und
Impro-Theater, das Elbe-Meyer-Impro-Gruppe. Ja, ey,
wir sind ja nie so dran geblieben, halt. Ja.
Im Nachhinein klingt das halt immer wahnsinnig glorifiziert. Also in 20 Jahren erzählt man sich vielleicht, wenn wir weiterhin erfolgreich bleiben und wachsen, vielleicht erzählt man sich dann in 20 Jahren die krasse Geschichte von den Kack- und Sachfreaks, die neben ihren normalen Jobs dieses Podcast-Imperium aufgebaut haben. Weißt du, das weißt du nie.
Dass jetzt die Welt unterjocht hat und Fortpflanzung kontrolliert, ja.
Ja.
Er hat übrigens noch bevor Saturday Night Live gegründet wurde, war er Barbesitzer in Ottawa, ist dann in die USA gelangt, hat in Amerika, in New York auch eine Bar gehabt, der war Inhaber einer Bar, wo die sich dann, als Saturday Night Live existierte, haben immer mega abgeschossen nach den Dreharbeiten, das sind die halt immer, die ganze Truppe, also wir reden hier von der Grundtruppe, ne? Wir reden hier von Eddie Murphy, Bill Murray, Jim Belushi, John Belushi, Dan Aykroyd, die haben sich dann da besoffen, weil die kannte da ja, also gerade als es anfing, eigentlich noch keiner. Ja. Und diese Gang, das muss man sich mal wegtun, mit dieser Gang saufen gehen, als sie alle noch mega jung waren.
Ja, Mann, ey.
Also Dan Aykroyd war mit 28 der Jüngste, die waren alle so bis Mitte 30 ungefähr.
Sich mit Eddie Murphy hart besaufen, ich glaube, da hätte ich richtig Spaß dran gehabt.
Mit Bill Murray allein
schon. Ja, mit Bill Murray, man kann sagen, dem Sarkasten überhaupt. Ja.
Als er noch nicht so ein merkwürdiger Querulant war, sondern ein lustiger, junger Querulant.
Der war damals schon merkwürdiger Querulant.
Ja, damals fand ich alle.
Damals hast du es doch abgetan als, das ist eine Phase.
Ja. Geil, ey.
Also und wenn mir jemand jetzt mit 28, die ich bin, auch noch sagt, das ist eine Phase, dann aber holla die Waldfee, ich will nicht wissen, wie das ist, wenn ich 40 bin, ey.
Und in seinem Club hat er, das ist ja so einer der legendärsten Geschichten dann eben um Dan Aykroyd, was da passiert ist, sind ja die Blues Brothers. Das Ding, was das war ein Sketch in Saturday Night Live, woraus sie dann Film gemacht haben, was bis heute auch der größte Erfolg von Dan Aykroyd war. Damit hat er eine mega, mega mäßig Kohle verdient mit diesem Film.
Die größten Hits von denen laufen noch heute im Radio, Alter.
Ja. Die Band gibt es übrigens bis heute noch.
Das ist eine scheiß Band, die auf einem Sketch basiert. Und die Erfolg
und auf einer Band.
Ne? Und die Hits von denen laufen heute noch in den 80er Radios, ey.
Also es gab erst die Band und dann haben die einen Sketch dieser Band gemacht und die Band gibt es bis heute. Also da spielt auch immer noch Dan Aykroyd mit.
Ich höre auf Rockantenne Hamburg, jetzt habe ich auch neulich gehört, Everybody Needs Somebody.
Everybody needs somebody. Everybody needs somebody to love.
Someone to love. Mega. Also der Soundtrack, wir haben tatsächlich irgendwie so 5 CDs oder so bei uns im Auto und eine davon ist halt der Blues Brothers Soundtrack, weil der hammermäßig ist.
Hat Frieda auch im Auto. Die hat doch original... Der ist auch, wenn wir irgendwie so, weiß ich nicht, wenn auf Netflix irgendwie nur Scheiße gerade da ist oder im Fernsehen nichts kommt, so, ey, wollen wir einen Film gucken? Dann ist entweder meistens Harry Potter oder es ist dann so, ey, lass mal Blues Brothers reinmachen. Dann gucken wir Blues Brothers.
Ja, aber den ersten.
Ja, der ist super. Ja, der zweite ist auch nicht so gut.
Weil sie noch fluchen durften.
Ja, der erste war ja fantastisch. Und das, also diese Gründung dieser Band basiert halt auf so einer Geschichte. John Belushi war Metaller. Also so Urgestein-Metal, ne? In den 70ern, so als der Heavy Metal gerade hochkam, Jim Belushi war voll dabei. John Belushi, nicht Jim Belushi. Geil. Er war halt voll dabei. Und der Dan Aykroyd hat es scheinbar in seinem Club durch mehr oder weniger penetrante Beschallung geschafft, ihn zu überzeugen, dass Blues geiler ist als Heavy Metal. Und deswegen haben sie eine Blues-Band gegründet, halt eben die Blues Brothers.
Eine Bluegrass-Band.
Naja, eine Blues-Band, ja.
Und
also Blues ist schon geil, aber ey, ohne Scheiß, mich würde nichts vom Metal wegkriegen.
Naja, nee. Aber
ich kann mir schon Blues vorstellen, schon dass geil, ja. Blues selbst zu machen halt schon sehr geil ist.
Das ist auch mega geil. Ich träume immer noch davon, wie wir irgendwelche Coversongs machen von jetzt Steel Panther Glory Hole und wir wirklich in Frack und Fliege da stehen und wirklich
von blow my load at the glory hole. Blow my load at the glory hole. Blow my load at the glory hole.
Und dann einer macht a cappella im Hintergrund.
Ja, hier, da müssen sich die Hörer mal Richard Cheese anhören.
Stimmt, ja, das hat er gemacht.
Der macht halt so unter anderem Metal-Songs als Big Band-Songs.
Ja. Mega cool. Ja, aber irgendwann gibt's Kack und Sach und Big Band, so wie Seed.
Ja, aber das war geil. Also der hat zum Teil auch so, weißt du, so wie heißt der, Break Stuff von Limp Bizkit. It's gonna be dangerous. Nee, tonight I'm dangerous, ladies and gentlemen.
Mega gut. Ja, stimmt, aber die Songs sind auch mega gut.
Ja, okay. Das hat er toll gemacht. Genau, dann kam halt Blues Brothers. Witziger Soundfact zum Thema Blues Brothers. Es gab im Budget eingeplant Geld für Koks. Witzigerweise Nein. hauptsächlich für das Team, für die ganzen Nachdrehs.
Alter.
Dan Aykroyd selbst war jetzt insgesamt Alkohol und so weiter und Drogen und so nicht abgeneigt, mochte aber keinen Koks. John Belushi allerdings sehr.
Ja.
Sehr.
Er hat mal gestorben, glaube ich.
Ne? Reden wir jetzt noch über Coneheads oder schon über Blues Brothers?
Ja, wir reden immer noch über Dan
Aykroyd. Okay. Okay.
Das Ding ist, John Belushi war ein sehr, sehr wichtiger Punkt in Dan Aykroyds Geschichte. Das war sein bester Kumpel.
Ja.
War einer seiner ersten Kontaktpersonen, großen Kontaktpersonen oder wichtigen Kontaktpersonen in Amerika, also war einer der ersten Leute, die er da als Freunde bezeichnen konnte. Und die sind ja dann auch zusammen eben Stars geworden, ne? Durch Saturday Night Live und dann eben schlussendlich durch die Blues Brothers. Das Ding ist, wie wir wissen, John Belushi hat es nicht überlebt. Der ist an einem Drogencocktail, wie man sagt, gestorben. Der muss einfach alles intus gehabt haben.
Ein Speedballer, Ecstasy und Heroin.
Achso, stimmt, Speedball ist so eine Mischung.
Speedball sind zwei, ich glaube, das ist Heroin und Speed, glaube ich.
Der muss auf jeden Fall mega verdruckt im Arm. Also es war nicht eine Überdosis, sondern der hat sich einfach so einen richtigen Cocktail reingeballert und hat es nicht überlebt. Wirft sich Dan Aykroyd bis heute vor, dass er nicht da war. Weil der war wegen irgendeiner Flugverzögerung und sowas nicht bei dieser Party, wo er auch war. Mhm. John Belushi hat auch mal in einem Interview gesagt zu Dan Aykroyd, so, he's Mr. Safety and I'm Mr. Fuck it. Also es muss so deren Ding halt gewesen sein. Dann ist er gestorben, dann wurde es ja auch relativ schnell still um Dan Aykroyd. Dann kamen die Ghostbusters. Das war ja noch danach die Rolle von Bill Murray hier.
Als die Ghostbusters liefen, war Dings schon tot?
Da war er schon tot, weil Bill Murray hat die Rolle von John Belushi übernommen.
Ach, echt? Bankman, das wusste
sollte
ich gar
eigentlich
nicht.
John Belushi spielen.
Ach, das ist ja krass, das wusste ich gar nicht. Das ist
Die haben auch zusammen dran gearbeitet und Dan Aykroyd hat halt mit seinem Kompagnon, die das Drehbuch dann geschrieben haben, die haben die Rolle dann eben logischerweise für John Belushi geschrieben, weil die Idee halt von den beiden so ein bisschen stammte, hauptsächlich aber von Aykroyd.
Mhm.
Und die hat Bill Murray dann eben übernommen.
Ach, krass, ey. Ja. Boah, tragisch zum Star geworden, ey. Das gibt's ja gar nicht.
Ja gut, Star war ja vorher schon durch die Blues Brothers, ne? Und durch
Bill Murray.
Bill Murray, ja gut, stimmt. Ja, stimmt.
Durch tragische Umstände zum Star geworden, aber gut, hey.
Also ist eigentlich nur eingesprungen, weil Kumpels halt, ne? Ist eine Clique und dann springt der Hande halt eben ein, weil der andere tot war.
Fred, keine Sorge, wir können dich nicht ersetzen.
Ja.
Was? Mit dir sterben die Kack- und Sachgeschichten? Naja, nicht. Aber.
Dann lege ich den Speedball mal wieder beiseite.
Nach den Ghostbusters und vor allem nach Ghostbusters 2 wurde es dann halt still um Dan Aykroyd, das kennen wir. Wir kennen ihn nur noch durch Cameo-Auftritte bei Adam Sandler-Filmen, auch Teil der Saturday Night Crew. Später dann halt geworden. Dan Aykroyd war insgesamt 28 Jahre bei Saturday Night Live aktiv.
What?
Also nicht nur Cameos, sondern wirklich die ganze Zeit dabei.
Unfassbar, dass es eine Fernsehshow überhaupt so lange gibt, Alter.
halt mit immer wieder neuen Gesichtern. Ne?
Trotzdem, trotzdem.
Ja. Also. Ich würde sagen, zuletzt hat auch The Rock, Dwayne Johnson, glaube ich, hat sogar Host gemacht für Saturday Night Live.
In Deutschland gibt es keine Show, die so lange existiert hat. Nicht mal Wetten, dass so weit.
Kann ich dir sagen, RTL aktuell.
Die Tagesschau!
Das stimmt, also das ist schon, Saturday Night Live ist echt ein Phänomen, dass es das auch immer noch gibt, dass da immer noch Stars geboren werden in dieser Show. Das ist schon echt irre. Und er war halt 28 Jahre dabei.
Warte mal, doch, Wetten, das, glaube ich, gibt es seit über 30 Jahren, oder?
Gab's
seit über 30 Jahren. Ja, egal. Ich bin
keine Ahnung. Wetten, das ist genauso gestorben wie jeder arme alte Deutsche, irgendwie vor sich hin vegetierend und nicht mehr beachtend.
Ja. Jedenfalls, was er heute macht, ist ja so interessant, weil, wie gesagt, er macht nur noch Cameos, er hat ja auch sogar mal einen Oscar gewonnen für eine Nebenrolle. Mehr macht er aber nicht, er spielt keine.
Dan Aykroyd hat mal einen Oscar gewonnen?
Scheiße, hätte ich mir vielleicht aufschreiben sollen, ne? Ich vergesse, habe ich nie gesehen, keine Ahnung.
Das gucke ich jetzt
als
kurz nach.
Besser Nebendarsteller.
Erzähl mal weiter, das gucke ich nach.
Und hat die Branche tatsächlich aktiv gewechselt. Mhm. Das kam so ein bisschen aus seiner Leidenschaft halt auch heraus. Er vertreibt und produziert Wodka.
Nein.
Seit Jahrzehnten.
Wie geil.
Der ist, den kennt ihr wahrscheinlich sogar, wenn ihr in irgendeinen Schnapsladen geht, die auch gute Schnäpse haben.
Ja.
Oder teure oder in so in die Arkaden oder sowas, ne? Und zwar ist das dieser Wodka in dieser durchsichtigen Schädelflasche.
Okay.
Kennt ihr den?
Wie also heißt der?
Ja. Crystal Skull Wodka.
Ja, das sagt mir was.
Also den hat, glaube ich, jeder schon mal gesehen irgendwo in einem gut sortierten Schnapsladen. Da stehen die immer rum. Das sind einfach so ein durchsichtiger Schädel mit einem Pfropfen.
Moment, das muss ich einmal richtig stellen. Er war nominiert für einen Oscar, er hat ihn aber nicht gewonnen.
Und aber zwar immerhin.
Best Supporting Role in Miss Daisy und ihr Chauffeur.
Ja, stimmt. Ja, genau. Okay, hat er nicht gewonnen.
Aber immerhin.
Also trotzdem ein geiler Film.
Hab ich nie gesehen.
Morgan Freemans Premiere-Rolle. Ja, Morgan Freeman kennt man seit ich geboren bin, ist der Mann alt. Ja. Und der war in diesem Film schon alt.
Ja.
Und der ist super gut. Also Miss Daisy und ihr Chauffeur ist echt toll.
Ja, und der vertreibt diesen Wodka.
Also der produziert, vertreibt und verkauft. Also der ist mit Inhaber dieser Firma. Die sind irgendwie
ist ja zweit. Geil, ja.
Der hat diese Crystal Head Wodka heißt der, mit einem Künstlerkumpel von ihm zusammen haben die diese Flasche entwickelt und deswegen war er auch in Deutschland, weil er zu so einer Messe gefahren ist für Alkohol und so.
Ist ja krass.
Und das ist so sein Ding seit Jahrzehnten.
Ja. Wow, okay.
Also der ist richtig dick im Schnapsgeschäft.
Ja, mal ganz kurz für die Hörer, ich zeig's eben mal kurz Fred.
Ah, okay, diese Flasche. Ja, das
die
ist halt,
kennt man.
Ja, also das ist halt auch nicht so wahnsinnig Skurriles, sondern das ist halt einfach ein Schädel in Glasform mit einem Ding um. Sieht aber geil aus.
Ja, also den kennt man auch. Also der kostet ich habe mal nachgeschaut, bei einem großen Online-Versandhaus so um die 40 Euro.
Ach ja? Nee. Also die 1,75 Liter Flasche habe ich jetzt hier, die kostet um die 90.
Ja, 1,75 ist aber auch massiv, Alter.
Also ich habe heute mit du zahlst für so eine 0,5, also so diesen kleinen normalen Schädel, den man halt auch in so Läden sieht, um die 40 Euro und das kommt doch ungefähr
das ist auch teuer.
Ich möchte an dieser Stelle bitte einmal sagen, da das auch jetzt bitte auf Band ist, Jungs, ich habe einen Wunsch für ein Weihnachtsgeschenk. So für uns unter uns drei.
Der soll wohl auch echt gut sein, das ist echt ein exklusiver Geschmack, dieser Wodka, der irgendwie aus irgendwelchen Bergquellen in Schieß mich tot, Finnland, glaube ich, zieht er das Wasser und dann irgendwelche Steine aus bla, also schmeckt wahrscheinlich wie jeder andere Wodka auch ab einer gewissen Qualitätsstufe. Aber die Zutaten sind exquisit.
Und das ist seine Haupteinnahmequelle jetzt gerade.
Das ist ein Ding, ja.
Ach krass, das ist ja heftig.
Und ohne Zusätze übrigens.
Weil normalerweise so George Clooney vertreibt ja, nee, Brad Pitt und George Clooney zusammen vertreiben ja auch ihren eigenen Wein oder Tequila oder
genau,
so, glaube ich, ne? Und die machen das aber so nebenbei halt irgendwie. Ich glaube, George Clooney, die machen das so nebenbei halt einfach. Dem gehört das und dem gehört die Raffinerie und deswegen macht er das. Aber
die Raffinerie,
das Till, Entschuldigung. Also, das finde ich krass. Der macht das. Das ist sein Job?
Das ist sein Hauptberuf.
Der
macht
Hammer.
Seit irgendwie 20 Jahren oder so Hauptberuf? Nee, länger
Alter.
Schon, logischerweise. Irgendwo seit den 90ern.
Ich denke da gerade an unser Kack und Sach, Flausch und Soft Komfort Klopapier.
Ja, oder Hounsen oder
Hounsen. Schickimicki, Hipster-Scheiß. Ich bleib bei Fürst Uranov von Lidl.
Ganz blöd nochmal. Irgendein Fan hat das auch auf Facebook geschrieben.
Ich musste voll lachen.
Wo kamen denn Hounds und Horses bei uns nochmal vor? Das war in der vorletzten Folge, als wir die dritte Staffel eingeläutet haben bei Rick und Morty.
Nee, das war Premium-Feed.
Das war bei der Gamescom-Nachbesprechung im Premium-Feed.
Ach, ja.
Hounds und Horses.
Genau, wir wollen das Magazin Hounds und Horses mal ins Leben rufen.
Genial. Hunde und Pferde. Ja. Sorry Leute, Insider, wer den verstehen will, muss unseren Premium-Kanal abonnieren und die Gamescom-Nachbesprechung 2018 anhören.
Und die erste Wohnungsfolge.
Hounds and Horses, ja.
Ja, genau, das macht er hauptberuflich, der vertickt Wodka. Das ist sein Job. Und deswegen sieht man ihn auch kaum noch, weil wenn er mal Cameos annimmt, dann wirklich nur noch die, auf die er Bock hat, weil er es einfach nicht mehr braucht. Ein witziger Sidefact oder ein krasser Sidefact, wie ich fand. Er ist der erfolgreichste, der zweiterfolgreichste finanziell gesehen Schauspieler des Saturday Night Live Abkömmlinge. Mhm. Der zweiterfolgreichste, finanziell gesehen. Der erfolgreichste mit all dem, was die so gemacht haben, plus Nebenberufe und so weiter.
Raten?
Ne?
Darf ich raten? Ja. Darf ich raten? Ich würde sagen Eddie Murphy.
Ja, Murphy ist der erfolgreichste.
Hätte ich auch
gesagt. Der dritterfolgreichste ist Robert Downey Jr. Das fand ich krass, dass Dan Aykroyd mehr Geld in seinem Leben bisher verdient hat als Robert Downey Jr. Wow. Also es stand übrigens Ende 2017. Also schon noch voll in der Marvel-Phase.
Ja, Robert Downey Jr. hat sein krasses High ja im Prinzip erst, in Anführungszeichen, erst seit 10 Jahren, seit der erste Iron Man gekommen ist.
Genau, und Dan Aykroyd hat einfach einen großen Vorsprung.
Der hat wie Eddie Murphy. Wie lange ist Dan Aykroyd? Das ist auch immer das, weißt du, so Formate wie Deutschland sucht den Superstar, ne? Mhm. Wo ich immer sage, das sind keine Superstars. Superstars sind solche Leute wie Phil Collins, Sting, Dan Aykroyd. Die seit
30 verfickten Jahren an der Spitze sind. Die seit
30 Jahren und länger im Business sind und denen das verdammt nochmal durchgezogen und geschafft haben.
Ja, und die halt vor allem auch Kulte gegründet haben. Mann, ich meine, Conan's, Blues Brothers, fucking Ghostbusters.
Ja, Mann,
so, das sind halt Leute, ne?
Ja.
Voll interessantes Leben, Alter. Da hab ich mal so einen schönen Roundtable gesehen. Da saßen dann so, das war ein Directors Roundtable. Da saßen Peter Jackson, James Cameron, Jason Reitman und noch zwei, drei andere Leute. Genau, die Frau von The Hurt Locker, deren Namen ich mir leider nicht merken kann.
Mhm. Ja.
Und noch irgendwer.
Das ist eigentlich gerade echt peinlich.
Ja, weil die ist echt klasse.
Ja, aber das wird jetzt gerade auch ein bisschen zu nerdy, muss ich ehrlich sagen.
Ja, aber da ging es darum, da erzählte Jason Reitman so, ja, und als ich ein Kind musste ich halt ständig am Set von Ghostbusters rumhängen und ich fand das halt so nervig und scheiße als Kind, weil das dann so ein riesen Aufwand war und Hollywood-Gedöns und ich wollte, wenn ich Filme mache, werde einfacher Film machen. Peter Jackson guckt ihn völlig entgeistert an. Soll das ein Witz sein? Ghostbusters was the fucking reason why I become a director.
Ja gut, aber wenn du halt als Kind da irgendwie den Nachmittag totschlagen musst, ne, dann ist das scheiße.
Ja, aber so von wegen Superstars, ne, so, ja, dass so Leute wie Peter Jackson, ja, den ja heute, der völlig, also der ist ja nicht wegzudenken aus der Filmhistorie, dass der wegen eines Dan Aykroyd-Films Filme gemacht hat, ne, also sagt er natürlich, das wird jetzt nicht so ernst gewesen sein, aber trotzdem, dass das so in dieser Kategorie halt spielt.
Mhm. Blöde mal kurz gefragt, wir schweifen gerade extrem ab, aber ist Ghostbusters von Dan Aykroyd oder ist das von Chris Columbus?
Das Buch? Nee, das Buch ist von Dan Aykroyd und noch irgendwem.
Echt? Das Drehbuch ist von Dan Aykroyd?
Ohne Scheiß.
Ja, warte mal.
Ehrlich?
Ich check gerade auch nicht kurz mehr. Das finde ich gerade auch. Das finde ich bemerkenswert.
Ja, aber
weiß ich allerdings nicht, wer den Credit dafür hat. Ich weiß nur, dass er die Idee hatte und dass er darin geschrieben hat.
Das würde ja zu seiner Faszination für Geister und Gespenster passen.
Genau,
ja,
daher kam das auch.
Ja. Absolut, absolut.
Ja, ja.
Ich habe neulich auch eine interessante Statistik gesehen, aber das ist auch so Film-Trivia-Wissen, dass er bei den Oscars bisher 6-mal so viel Steven Spielberg gedankt wurde anstatt Gott.
Geil.
Ja, Gott ist irgendwie bei den Dankesreden von den Zählungen bisher auf Platz 6 oder so.
Und das in den fucking USA, Alter. Mhm. Ja, krass.
Auf Platz 1 ist Steven Spielberg, dass die meisten, die auf die Bühne kommen, sagen so, meinen großen Dank an Steven Spielberg.
Ja,
gut, dazu muss man aber auch sagen, der macht einfach alles in Hollywood.
Ja.
Also einfach alles.
Ohne Scheiß, du kannst dir nicht einen Nagelclipser kaufen, ohne an Steven Spielberg vorbeizukommen.
Ja. Ich würde euch jetzt ganz gerne sagen, wie das aussieht, aber das Internet
ist ein bisschen langsam. Also, um schon mal so zum letzten Thema der heutigen Episode umzuschwenken. Viele der Filmkritiken, die sich mit den Coneheads beschäftigt haben, die haben angeführt, und ich finde irgendwie auch zu Recht, dass der Film dieses Thema illegale Einwanderer in den USA anreißt und eigentlich eine total geile Prämisse dafür liefert. Aliens, die auf die Erde kommen und als illegale Einwanderer in den USA versuchen, ihr Leben zu leben. Das ist eine hammergeile Idee und eine super interessante Prämisse, aus der man so viel machen könnte. Aber der Film macht halt leider vergleichsweise wenig daraus.
Mhm. Ganz kurz, nur am Rand, ich habe es gerade rausgefunden, also wirklich Autoren, als geführte Autoren von den Ghostbusters sind Dan Aykroyd und Harold Ramis.
Ja, genau, das war der zweite, den ich
tatsächlich
meinte.
Rick Moranis auch, aber der ist nicht genannt.
Wer ist das?
Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft.
Ghostbusters, der Nerd.
Ah, der Hauptdarsteller bei Liebling, ich habe die Kinder
genau. geschafft. Ja. Rick Moran, der mittlerweile der das Filmgeschäft aufgegeben hat. Wegen seiner toten Frau, ja. Weil seine Frau an Krebs gestorben ist und er gesagt hat, er will seinen Kindern normales Leben halt bieten.
Okay, krass. Ja.
Den Hollywood seit wirklich Generationen jetzt mittlerweile anbettelt, nochmal irgendwo was zu drehen. Er gesagt Ehrlich? Hat, ey, wenn das richtige Drehbuch rumkommt, mache ich es gerne, aber bisher wurde mir nur Scheiße angeboten.
Ich finde das so witzig bei ihm, weil der... Sind wir mal ehrlich, wenn man sich die Filme von ihm anguckt, der Typ ist eigentlich scheißegal. Er ist halt nur ein Riesensympathieträger. Alter,
ich bin mit Rick Moranis aufgewachsen.
Ja, ich auch. Ich finde
den Typen genial.
Ja. Aber er ist schon egal. Ein bisschen.
Nee, ein bisschen nicht.
Ja, doch, irgendwie schon. Also er ist halt Lord Helmchen.
Ja. So. Er ist fucking Lord Helmchen.
Okay, aber kommen wir zurück zu den Coneheads.
Ja, also dieses Thema illegale Einwanderer, fuck, das ist ein riesengroßes Thema, ey. Die USA, darüber haben wir in der Man in Black-Folge ja schon gesprochen. Ich möchte das nur ganz kurz nochmal anreißen, weil wir das im Prinzip schon durchgesprochen haben. Die USA sind ja wirklich ein das Einwandererland schlechthin. Also das sind ja alles Ausländer im Prinzip, die da leben. Ja, wir haben es ja auch schon gesagt, dass wir Deutschen, ich glaube, die dritt- oder viertstärkste Bevölkerungsgruppe in den USA sind. Gerade zu den großen Krisen, zum Beispiel die Hungersnot in Irland oder Erster Weltkrieg, sind wahnsinnig, wahnsinnig viele Menschen in die USA ausgewandert. Und dieses Thema illegale Einwanderer ist ein Riesending in den USA, Alter. Das ist ein riesen verficktes Thema. Also besonders, was die Einwanderer aus Mexiko angeht.
Zuletzt wieder sehr verstärkt. Also, dass Eltern und Kinder voneinander getrennt werden und getrennt voneinander irgendwie tagelang in Gefangenschaft gehalten
werden. Also, da gibt es so ein Ranking. Die meisten illegalen Einwanderer in den USA. Auf Platz 2 sind die Chinesen. Mit, ich glaube, es waren 2 Millionen jährlich und mit 5-mal so viel, ich glaube sogar mehr, es waren fast das 6-fache Mexikaner. Mhm. Aus dem ganz einfachen Grund, das ist halt das Nachbarland. Also die Chinesen müssen über einen scheiß Ozean rüber, wenn sie in die USA wollen, die Mexikaner in Anführungszeichen nur über eine Landgrenze. Und Mexiko, das mag auf jeden Fall ein schönes Land sein und Mexiko ist nicht so, wie wir das in US-Filmen oft gezeigt kriegen. Das ist ja extrem klischeebeladen. Also wenn du dir US-Filme anguckst, hast du ja das Gefühl, dass Mexiko das
Moloch, der Aschenbecher des amerikanischen Kontinents.
Der Aschenbecher triffst du. Das ist heiß, es ist staubig und alle trinken Tequila.
Ja, und da gibt's mit Sicherheit Ecken, wo es so aussieht, aber so sieht's nicht in Mexiko aus. Die haben auch große zivilisierte Städte.
Obwohl Tijuana auf der Liste der gefährlichsten Städte der Welt hochgerutscht auf Platz 2.
Ja, also Kriminalität, ja. Warum? Weil es den Leuten dort scheiße geht, weil die Wirtschaft echt nicht so der Knaller ist. Ich bin jetzt kein Experte, ich kann jetzt da nicht sagen, wie die Geschichte war und wie das heute ist, aber in den 90ern hatte Mexiko eine massive Wirtschaftskrise. Aus diesem Jahrzehnt kommt auch die Coneheads und da ging das richtig krass los. Also, dass die Leute wirklich zu Tausenden, zu Millionen in die USA wollten, weil sie sich da ein besseres Leben erhofft haben, weil die Wirtschaft in Mexiko so im Arsch war, dass die Leute da keine Jobs mehr gefunden haben. Ja, und die USA haben, also man sagt ja immer, dass wir Deutschen komplizierte Gesetze haben. Mhm. Und das stimmt auch. Aber was Einwanderungsgesetze angeht, macht den USA keiner was vor.
Die USA haben, wenn du immigriert werden möchtest, gibt es mit Absicht von der Bürokratie eingeführte Hürden, die teilweise Einwanderungszulässe bis auf 5 Jahre hinauszögern, weil die darauf pokern, dass Leute das lassen.
Es gibt eine ganze Industrie um die Einwanderung in den USA. Also es gibt wirklich so Agencies, so Agenturen, denen du Geld gibst, damit sie sich mit dem Bürokratiedschungel für die Einwanderung in die USA beschäftigen, weil es so kompliziert ist. Ja, da werden ja solche Green Cards, also solche Arbeitserlaubnisse, werden ja verlost an Menschen aus der ganzen Welt. Und wenn du, das ist eigentlich grotesk, weil, wie gesagt, die USA sind halt das Einwanderungsland. Ohne Immigranten wären die Amis nicht das, dieses Land wäre...
Melting Pot.
Ja, dieses Land wäre nicht das, was es ist, aber sie machen es den Einwanderern, vielleicht auch gerade deswegen, weil da so viele hinwollen, absichtlich schwer. Hier, Richard, du warst ja in Kanada, wie lange, ein halbes Jahr?
Nee, 8 Monate.
8 Monate sogar, 8 Monate, hast ein Praktikum gemacht bei einer Filmproduktionsfirma. Mhm.
Aber ich habe ein halbes Jahr vorher, bevor ich in die nach Kanada geflogen bin, ich habe ein halbes Jahr vorher mein Visum beantragt.
Also und
da reden wir von Kanada,
Netten Nachbarn der Amis.
Ja. Und die Kanadier sind ja auch ziemlich heftig. Also die haben, als ich damals meine Zusage bekommen habe in Kanada, dass es hieß so, ey, ja, wir würden dich ganz gerne rüberholen. Die Zusage hatte ich im Januar, ne?
Ja.
Und da hieß es dann von denen auch so, ey, pass auf, wir sagen dir das jetzt schon zu, weil wir wollen dich gerne im Sommer, da haben wir Großproduktion, da wollen wir dich ganz gerne haben, ne? Und da brauchte ich, meine Firma, für die ich gearbeitet habe, musste das kanadische Arbeitsministerium anhauen, dass die gesagt haben, hey, pass auf, wir haben für die ausgeschriebene Stelle, die wir haben, wollen wir gerne Richard Ohme aus Deutschland ranholen, weil die mussten nämlich beweisen, dass im Umkreis von 100 Kilometer, und ein Umkreis von 100 Kilometer ist verdammt großer Radius, im Umkreis von 100 Kilometer mussten die nachweisen, dass kein Kanadier den Job machen kann.
Nein.
Ja.
Das ist ja bescheuert.
Und das ist hart. Und nur deswegen, weil die das geschafft haben, hat das Arbeitsministerium in Kanada gesagt, alles klar, er kriegt eine Aufenthalts- und eine Arbeitserlaubnis. Ja. Aber ich habe nur eine Arbeitserlaubnis bekommen, mit der ich kein Geld verdienen durfte. Ja. Das heißt, ich habe kein Studentenvisum oder sowas bekommen. Ich habe eine auftragsgebundene, zeitlich und auftragsgebundene Praktikums-Arbeitserlaubnis bekommen quasi. Also, das heißt, ich durfte dorthin und arbeiten, aber ich durfte offiziell nicht einen Heller verdienen.
Also Alter. Praktikum ist schon fies, da sowas zu bekommen, weil das für die Firmen halt auch Aufwand bedeutet. Mhm. Eine unbeschränkte Arbeitserlaubnis, so eine Green Card zu bekommen zum Beispiel, das muss echt heftig sein.
Ey, vor allen Dingen das Schlimme war, ich habe für meine Arbeitserlaubnis, da musste ich mich beim kanadischen Konsulat melden, ne? Das war damals in Berlin, ist dann nach Wien gezogen, warum auch immer. Und das Geile war, du kannst in diesen Konsulaten, selbst wenn du da Anrufe und Informationen haben möchtest, du kriegst keine Infos. Und das Ding ist, damit dein Antrag bearbeitet wird, musste ich eine Gebühr von, ich glaube, knapp $130 oder sowas entrichten. Nur damit der Antrag bearbeitet wird, ne?
Krass,
und die habe ich, als es dann hieß, weil ich habe dort angerufen und dann hieß es irgendwie so, ja, und für die und die Bereiche sind wir nicht mehr verantwortlich, melden Sie sich bitte da und da und da, ne? Und da habe ich auf dem blauen Dunst heraus, auf einer Kontonummer, die ich im Internet gefunden habe, habe ich 135 Euro oder was das waren, habe ich irgendwohin nach Österreich überwiesen. Und das Schlimme war, wenn du bei der Botschaft anrufst, um zu fragen, wie weit dein Visumsantrag ist, sind die gesetzlich dazu verpflichtet, dir keine Informationen zu geben, weil sie dürfen über derzeitigen Stand der Ermittlungen, hätte ich jetzt fast gesagt, aber der Bearbeitung dürfen sie keinerlei Informationen rausgeben. Das heißt, selbst wenn ich falsch überwiesen habe, kriege ich das erst mit, wenn ich eine Absage bekomme.
Boah,
glücklicherweise war es richtig.
Ja. Was beim amerikanischen Einwanderungsgesetz, finde ich, unter anderem so fies ist, du musst die Arbeitserlaubnis haben, bevor du in das Land einreist.
Ja, muss ich auch
wenn
haben.
Wenn du erstmal in den USA bist, ist es, und das finde ich super skurril, nahezu unmöglich nach dem Gesetz, praktisch im Nachhinein eine solche Arbeitserlaubnis zu bekommen. Du musst die haben, bevor du da hingehst. Wenn du da bist, ist es zu spät. Ja, und das führt dazu, dass es wahnsinnig viele illegale Arbeit dort gibt. Es wird im Moment davon ausgegangen, dass 5% aller Erwerbstätigen in den USA illegale sind. 5%, Alter.
Soll ich dir mal was sagen? Ich hatte in Kanada in der Immigration, im Flughafen, noch original das erste Mal im Leben eine Waffe vor der Nase. Da ging es nämlich darum, sie wollten meine Arbeitserlaubnis sehen. Und ich hatte die nicht griffbereit. Ich musste an meinen Rucksack, um meine Arbeitserlaubnis rauszuholen, die ich dabei hatte.
Ja.
Die war in meinem Pass. Ne? Ich musste an meinen Rucksack, um diese Arbeitserlaubnis rauszuholen, weil das lange gedauert hat, also etwas länger gedauert hat, weil ich die nicht gleich griffbereit hatte und ich an meinen Rucksack musste, hat original der Typ, der in diesem Kasten war, der mich befragt hat, eine Waffe gezogen.
Nein,
und
ehrlich,
hat mir die Waffe wirklich in die Fresse fast
ohne
gehalten.
Ohne Scheiß,
ja.
Alter.
Also mir ist das auch schon mal passiert. Das war, also
wirklich, der wollte die sehen, wenn ich die nicht gehabt hätte, hätten die mich wahrscheinlich im Flieger gesetzt, ich wäre sofort nach Deutschland wieder zurück.
Also ich bin, das war am Flughafen, ich stand da, ich bin durch die Kontrolle, das war in Spanien, durch die Kontrolle gelaufen und es fing an zu piepen. Weil ich tatsächlich, also original meinen Gameboy in der Tasche vergessen hatte. Kein Scheiß, ich hatte alles reingelegt, aber ich hatte noch einen Gameboy Pocket damals in der Tasche.
mit Pokémon? Überraschung.
Und es fing an zu piepen. Und dann kamen direkt zwei so fette Kanten auf mich zu mit Maschinengewehren im Anschlag, also in der Hand, ne, also direkt vor mich, standen sich davor. Ich muss dazu sagen, ich war 13.
Scheiße.
Das war 2002.
Der 13-jährige halt. Emo-Tobi.
Ja. Genau. Ja, noch lange nicht Emo. Das ist so lange her. Das war noch vor Emo-Zeiten. Ja.
Das war noch der Pokémon-Unterwäsche-Tobi.
Alter, ich hatte original eine Burger King-Krone auf und einen Gameboy in der Tasche. Das ist kein Scheiß. Und dann standen da zwei erwachsene, fette Security-Typen mit Maschinenpistolen, Gewehren in der Hand.
Grotesk.
Vor mir und haben erwartet, dass ich meine Taschen ausleere. Also Punkt 1. Erstmal, was soll ein scheiß Typ mit einer Burger King-Krone groß in der Tasche haben? Die mussten dann auch lachen, als es nur mein Gameboy war. Aber halt unmittelbar nach 9/11, ne? Also da wurden die Leute halt nervös.
Aber es ist ein scheiß Gefühl, wenn da Leute mit einer Knarre direkt vor dir stehen, das ist ein richtig beschissenes Gefühl.
Aber pass auf, das kann ich auch toppen. Ich bin ja, ich habe ja Flugangst, ne? Ja. Und ich hatte das Glück, als ich nach Kanada geflogen bin, dass das ein 7-Stunden-Flug über den Atlantik und für jemanden, der Flugangst hat, die Vorstellung, ey, ich sitze hier in einer fliegenden Zahnpastatube und unter mir ist einfach nur Wasser. hatte ich das Glück, dass ich ein Update bekommen habe und Business Class fliegen durfte. Premium Economy fliegen durfte, nicht Business Class. Das ist einmal kurz vorher. Was aber das Schöne ist an der Premium Economy, du kriegst Alkohol umsonst. Das heißt, ich habe mich in den 7 Stunden, die ich dorthin geflogen bin, habe ich mich so hart abgeschossen, dass ich sturzbesoffen an der Immigration wirklich ankam. Also wirklich da, wo ich meine Daten angeben musste, damit ich eingebürgert werde für die kurze Zeit, die ich dort bin. Was halt wirklich dazu wird, das klingt jetzt sehr dramatisch, ich hatte eine Waffe vor der Nase und so, ne? Dass ich nicht so schnell an meine Arbeitserlaubnis gekommen bin, liegt mit daran, dass ich 3-mal das falsche Fach an meinem Rucksack geöffnet habe, weil ich so besoffen war.
Idiot, Alter.
Ich war, aber wirklich, als der die gezogen hat, schlagartig nüchtern, ne?
Ja.
Wirklich
ja,
so einer dieser Momente, Schock, Adrenalin, Bumsblitze, plötzlich nüchtern.
Ja, das, es gibt, also es gibt wahnsinnig viele illegale Arbeiter in den USA und das führt halt wirklich zu solchen, also wir kennen das vielleicht aus Serien oder aus US-Filmen, dass es da solche Arbeiterstrichs gibt. Also irgendwelche Ecken in der Stadt, irgendwelche Straßen, wo da halt 10 Männer stehen, die haben dann alle irgendwelche Werkzeuge dabei. Der eine hat eine Bohrmaschine, der andere hat ein Schweißgerät dabei, der andere vielleicht gar nichts. Der mit dem krassesten Werkzeug ist halt der heftigste Typ da und hat die größten Chancen. Und dann fährst du da mit deinem Pickup-Truck vorbei und holst dir halt 3-4 illegale Arbeiter, nicht ausschließlich Mexikaner, aber viele sind halt Hispanics, Mexikaner, eben weil das Land halt um die Ecke ist. Holst dir halt jetzt mal auf gut Deutsch 10 so kräftige Mexikaner in den Pickup, nimmst die mit nach Hause, lässt die da schuften, Handwerkerjobs für einen Tag und drückst denen die Kohle schwarz in die Hand.
Sag mal, gibt's auch diesen schönen Witz immer, ne? Wenn man einen Deutschen oder einen Polen beschäftigt, ne? Der Deutsche, der Pole ist für 9 angekündigt, ist 8.30 Uhr da, 10.30 Uhr ist er fertig mit der Arbeit, der Deutsche kommt 9:30, gönnt sich erstmal einen Kaffee, schnackt eine Runde, 11 fängt er mit dem Arbeiten an, guckt sich die Thematik an und mit jedem, was kommt, wird das gleich um 50 Euro teurer. Ja.
Es gibt halt, also diese ganze Einwanderer-Thematik, die ist super komplex, Mann. Und da kann man, also da will ich mir auch wirklich überhaupt gar keine irgendwie Urteile zumaßen, aber es gibt da mehrere Stimmen. Es gibt die einen zum Beispiel, die eher konservativen, sag ich mal, die Amis, die sagen, die Einwanderer nehmen uns die Jobs weg, also die Jobs, die illegalen Einwanderer jetzt annehmen, die würden sonst irgendwelche Studenten und Schüler annehmen, so Gärtnerarbeiten und so Pflückerjobs auf dem Feld oder sowas zum Beispiel.
They take our jobs!
They take our jobs. Also die sagen, dass die Einwanderer halt unsere Wirtschaft kaputt machen, weil die kommen illegal hier rein und verdienen schwarz das Geld. Und dann gibt es halt aber auch noch die anderen Stimmen, die sagen, ey, die illegalen Einwanderer, die hierher kommen, die machen die Jobs, die sonst keiner machen möchte, zu scheiß Hungerlöhnen. Denn wenn du illegaler Immigrant bist und auf irgendeinem Feld arbeitest, dann traust du dich nicht aufzumucken. Die machen das für einen scheiß Mindestlohn. So. Und dadurch.
Nicht mal.
Wie bei Mr. Burns. Wo er zu treu sich wieder sagt, weil ihr schön arbeiten, da gibt es jeden Tag eine glänzende Münze.
Und dadurch, dass halt diese Menschen, die da teilweise in sklavenartigen Zuständen Arbeit verrichten, dadurch, dass die das machen, profitieren die amerikanischen Unternehmen Unternehmer oder Bauern oder was auch immer, die anstellen, die profitieren halt davon, ne? Und führen das Geld dann in die Wirtschaft zurück. Also, es ist ein Problem, wenn Menschen keine Steuern zahlen, natürlich. Aber das Groteske ist ja, dass ganz viele dieser illegalen Immigranten trotzdem Steuern zahlen. Also die sind da in diesem Land und versuchen nicht aufzufallen und die zahlen trotzdem, es gibt ja diese Sozialversicherungsnummer, die immer ein großes Thema bei den Amis ist, für Rentenversicherungen und so weiter. Ja?
Bei den Coneheads übrigens auch.
Bei den Coneheads auch. Und viele illegale Immigranten geben
bei uns übrigens auch, ganz kurz, weil du musst auch deine Sozialversicherungsnummer...
Bei uns heißt es Rentenversicherungsnummer.
Ja, die musst du halt auch angeben. Nee, also ich habe Sozialversicherungsnummer gesagt, ich muss bei jedem Job bisher auch meine Sozialversicherungsnummer angeben, den ich fest hatte.
Ja, und ich weiß es nicht genau, wie das funktioniert und wieso das nicht so schnell auffliegt, aber bei den Amis ist es so, dass ganz viele illegale Immigranten eine falsche Sozialversicherungsnummer angeben und die zahlen da Geld ein und das Geld landet bei der betreffenden Behörde, geht da aber ins Nichts. Ich habe gelesen, dass ein zweistelliger Millionenbetrag jedes Jahr von illegalen Immigranten, Milliarden. Ein zweistelliger Milliardenbetrag wird jedes Jahr von illegalen Immigranten in die Sozialkasse eingezahlt und läuft ins Leere. Aber das Amt behält das Geld, weil die können, weil die können das schlecht irgendwie zurückzahlen.
Ja. Und, das heißt, warte mal,
also diese Menschen, die das bezahlen, bekommen aber keine Gegenleistung.
Ich wollte gerade sagen, das heißt also Mexikaner XY, der jetzt irgendwie so arbeitet bis er 60, was auch immer halt irgendwie ist und dann eigentlich Rente kriegen müsste, der hat da sein Leben lang eingezahlt und kriegt da nichts davon.
Ganz genau.
Boah, profitiert der Staat ja mega von.
Ja, voll, Alter.
Ja, ja. Und,
also der Staat will mehr illegale Immigranten wahrscheinlich.
Eigentlich ja.
Also das ist wirklich eine...
Die Dampf macht's voll falsch.
Also wir versuchen ja immer unpolitisch zu bleiben und ich will auch jetzt nicht irgendwie den mega linken Typen raushängen lassen, der sagt, ja, lass alle rein und so. Also wir wollen uns da ja irgendwie keiner Seite so eindeutig zuordnen, aber ich sag mal, das ist schon grotesk, was da abgeht, weil die illegalen Immigranten in den USA sind eine scheiß Wirtschaftsmacht. Wenn die von heute auf morgen alle weg wären, dann wäre die Wirtschaft, naja, nicht im Arsch, aber geschwächt, Alter, auf jeden Fall.
Ey, oh, ohne Scheiß, na gut, jetzt mit illegalen Einwanderern, aber im Prinzip mit den Leiharbeitern, worüber sich ja auch so viele hier in Deutschland beschweren, selbe Problematik haben wir hier auch. Aber gut. Genug dazu, finde ich.
Ich finde das einfach scheiße. Also, dass du halt natürlich schon irgendwie bei der Einwanderung ein bisschen aufpassen musst und die Leute registrieren musst und so, das ist ja klar.
Ja.
Aber dadurch, wenn du so krasse Einwanderungsgesetze hast wie bei den Amis mit dieser Arbeitserlaubnis, schaffst du ja eine Illegalisierung. Also wenn die Leute arbeiten wollen und auch einen Job finden, ist das ja geil. Das ist ja für alle Beteiligten gut, wenn Leute kommen und arbeiten wollen und einen Job kriegen und Geld verdienen. Ist gut für die Wirtschaft. Aber du schaffst halt dadurch so eine Dunkelziffer, so eine illegale Bevölkerung.
Ja, aber die dem Staat Milliarden pro Jahr einbringt. Ja.
Alter.
Vor allem, was immer argumentiert wird von Leuten, gerade in den Staaten, die damit ein Problem haben, ist dann nur so, dass sie sagen, ja, die illegalen Einwanderer kommen hier rein, um von unserer Solidarität, also vom Solidarstaat dann zu leben, also dass sie dann Sozialleistungen und Co. halt bekommen. Dem ist aber nicht so. Wenn die keine Arbeitserlaubnis haben, dann kriegen die das doch nicht.
Ja, genau.
Das ist, immer so eine Pauschalisierung, dass man sagt, ey, jeder, der reinkommt, der kriegt hier irgendwie dann so amerikanisches Hartz IV quasi. Nee, am Arsch, kriegen die nicht. Kriegen die nicht.
Ich kann jetzt nicht für Deutschland sprechen, will ich auch eigentlich wegen der aktuellen politischen Debatte nicht, aber ich glaube, dass unsere Einstellung da schon relativ klar geworden ist. Aber es gibt
super sag mal so, die Arschlöcher aus Chemnitz sind immer noch Arschlöcher.
Es gibt eine
Nee, absolut nicht.
Es gibt eine interessante Zahl. Wir sind solche Idioten, ey. So. Das habe ich vor kurzem irgendwo gelesen, ich kann jetzt die Quelle nicht mehr nennen, aber anscheinend gibt es eine relativ aktuelle Erhebung aus Großbritannien, dass der durchschnittliche Immigrant in Großbritannien jährlich fast 2000 Pfund mehr in die Sozialkasse einzahlt als der durchschnittliche originäre Brite. Das ist doch skurril, Mann.
Ja. Aber das Ding ist, was du gerade sagst, vorsichtig.
Wie kommt denn das zustande, weißt du das?
Weil die mehr arbeiten, weil die mehr abführen.
Weil die mehr arbeiten. Wahrscheinlich fleißig sein müssen.
Überleg dir mal, wenn du nicht Teil dieses Landes bist und sagen wir mal, du machst in Deutschland eine Einkommenüberschusserklärung, ne? Der Deutsche, der hier arbeitet, sollte man jetzt davon ausgehen, dass viele Deutsche auch hier und da das kleine Schlupfloch vielleicht kennen. Jemand, der hier nicht ist, der gibt knallhart seine Einnahmen, seine Ausgaben an, zahlt dementsprechend mehr Steuern.
Traut sich keine Steuererklärung zu machen.
Ganz genau.
Geht im Zweifel mehr arbeiten.
Also, ganz genau.
Und gibt mehr ab,
macht eine Steuererklärung, so wie er es machen soll, damit er nicht auffällt, und gibt im Zweifelsfall sogar mehr ab, als jemand, der weiß, wie es hier funktioniert. Das ist halt auch so ein Punkt.
Ganz kurz zurück zu den illegalen Immigranten in Amerika, um das kurz auch abzuschließen. Wir stellen uns diese Einwanderungsbehörde zu krass vor. Die finden die Leute teilweise wirklich nicht über Jahrzehnte. Mhm. Da gibt's wirklich ganz, ganz viele. Das ist wirklich keine Seltenheit, ohne Scheiß. Da gibt's super viele illegal Immigrants, die jahrzehntelang dort leben und sich verstecken und jeder Ausweiskontrolle aus dem Weg gehen. Ich habe einen interessanten Podcast gehört. Ich glaube vom Südwestrundfunk war es. Die öffentlich-rechtlichen Kollegen, wo die jemanden interviewt haben, da den was betroffen hat, und der meinte, seine Eltern waren auch illegale Immigranten, und wenn die zum Supermarkt fahren wollten, und dann haben die gesehen, dass da irgendwo Polizisten in der Nähe sind, dass da ein Cop-Auto irgendwo 50 Meter abseits steht, sind die wieder weggefahren und sind erst ein paar Stunden später wiedergekommen, weil die so wahnsinnig paranoid waren und in keine Polizeikontrolle kommen wollten. Und die Leute können halt, wenn sie Opfer eines Verbrechens werden, auch nicht als Zeuge aussagen oder niemanden anzeigen, weil die halt unter dem Radar bleiben wollen. Du schaffst wirklich so eine illegale Bevölkerungsgruppe. Das ist grauenhaft, wenn du darüber nachdenkst.
Ja, das ist ja auch dieses ganze Dreamers-Programm, was es ja auch in den Staaten
Dreamers. Gibt. Dreamers ist so ein Slang-Word für diese illegalen Immigranten, die den amerikanischen Traum versuchen zu leben.
Genau, die Dreamers, die davon betroffen sind, sind ja von den illegalen Immigranten,
in den Staaten geborenen Kinder. Genau. Ich wollte gerade sagen, das sind nicht Illegale, die versuchen, den Traum zu erfüllen, sondern das sind deren Kinder.
Genau, und das sind halt wirklich dann die Kinder, die halt in amerikanische Schulen gegangen sind, amerikanische Bildung genossen haben, amerikanische Sozialsysteme erfahren haben. Also dieses ganze Leben in Amerika.
Es
sind Amerikaner, ganz genau, halt irgendwie mit Migrantenhintergrund.
Was und jeder Amerikaner hat.
Ganz genau, und wo es dann halt plötzlich heißt, wenn dieses Programm eingestellt wird, weil bei den Dreamers wissen sie ja, wer das ist, dass dann gesagt wird, auch wenn die 16, 20, 26 Jahre hier in Amerika gelebt haben, dass es dann plötzlich heißt, ja, geh zurück nach Mexiko. Ey, Alter, mit Mexiko haben die doch nichts mehr im Hut, ey.
Ja.
Die sind da geboren. Was haben die denn?
Das ist ja genau wie ganz viele türkischstämmige, die halt in den 70ern oder 60ern halt, also deren Eltern oder Großeltern in den 70ern, 60ern halt nach Deutschland gekommen sind. Das war ja,
als Gastarbeiter,
Genau, das war eine ganz große Welle aus der Türkei.
Vorher waren die Italiener sogar noch, weiß ich von.
Genau, ja, Italiener noch, genau. Ja.
Frieda und ich hatten uns mal darüber unterhalten. Sie meinten auch so, ey, denk doch nicht mal an die Türken. Vorher waren sogar noch die Italiener, die nach Deutschland gekommen sind,
wie Hulle.
Ja. Und einer meiner besten Kumpels, Fabio, kommt auch aus einer Gastarbeiterfamilie.
Stimmt, das hatten wir schon mal das Thema.
Ja, ja. Fabios Dad kam als Gastarbeiter nach Deutschland.
Ey, dann sollte Fabio zurückgehen nach Italien.
darauf wollte ich hier raus. Also wenn ich so damals aus der Schule, wenn ich jetzt mit meinem damaligen Kollegen Mustafa gesprochen hätte und der hätte gehört, geh zurück in die Türkei. Also er meinte auch mal zu mir so, ey, ich war noch nie in der Türkei. So, keine Ahnung. Weil er war halt in dritter Generation da. Und seine Großeltern kamen aus der Türkei. Der sprach kein Wort Türkisch. Also der hatte damit nichts an der Mütze. Hat aber dann ständig von irgendwelchen Arschlöchern solche Sätze um den Kopf geballert gekriegt.
Ja, Mann.
Und dann, wenn man jetzt diese amerikanische Dreamer-Version durchspinnt, wenn ihm irgendwer gesagt hätte, geh zurück in die Türkei. Also zurück ist erstmal schon mal bescheuert, wenn man noch nie da war.
Ja.
Also wohin soll ich denn dann zurück? Er spricht kein Türkisch, er hat da keine Ahnung von. Also was soll der Scheiß?
Ja. Ich finde das so grauenhaft, Mann. Ey, gerade dieses US-Ding. Je mehr ich drüber nachdenke, da gibt es Menschen, die jahrzehntelang gearbeitet haben, die sich keine Krankenversicherung holen können, weil sie dann Angst haben aufzufallen. Die unterm Radar bleiben müssen, die wirklich jahrzehntelang in die Wirtschaft praktisch gearbeitet haben, die Steuern zahlen wollen. Die wollen ja Steuern zahlen. Die wollen ja registrierter Teil des Systems werden. Und die dürfen es nicht und müssen Angst haben, wenn sie auf öffentlichen Straßen sind, dass sie bei einer Ausweiskontrolle auffallen und dann sofort ausgewiesen werden.
Ja,
das ist scheiße, Alter.
Das ist auch jetzt mal blödes Beispiel halt auch vor 3 Jahren in Deutschland, ne? Die ganzen Flüchtlingslager, also wirklich Pulverfass, sagt man ja immer so schön in den Medien. Und dann hörst du aber, also was heißt hörst du, dann weiß man halt auch einfach, dass die Leute, die da drinnen sind, halt nicht arbeiten dürfen bis zum Jahr 2022 und solche Sachen. Klar, wenn du hierher kommst und 5, 6, 7 Jahre einfach dir es verboten wird, in diesem Land zu arbeiten und du im Prinzip zum Nichtstun verdonnert bist obwohl du einen wertvollen Beitrag vielleicht leisten könntest, weil du in Syrien, weiß ich nicht, Maschinenbauer oder was auch immer warst,
wir Ingenieur. Reden ja zum Teil von hochgebildeten Menschen. Ja.
Ganz weil genau. Die hierher geflüchtet
viele von
sind,
denen hatten eben auch die Möglichkeit, hier hinzukommen, logischerweise genau. eben einen gewissen Background.
Und die dann da halt in einen ja. Topf ja. geworfen, die dann in einen Topf geworfen werden, da mit Leuten, die halt wirklich vollkommen ausrasten und dann halt hier irgendwie Scheiße bauen. Das finde ich auch unfair.
Weißt du, das ist halt für mich wirklich so ein Credo, was viele halt auch nicht verstehen. Was viele halt eher in der rechten Richtung nicht verstehen, ist, dass Kriminalität kein kulturelles Problem ist, ja. sondern ein wirtschaftliches.
Genau, ja.
Du wirst nicht kriminell, weil du aus Russland kommst oder aus Arabien oder aus Südamerika oder aus,
ja nicht von Grund auf
oder aus Asien oder aus irgendwelchen anderen Regionen. Du wirst kriminell, wenn es dir scheiße geht.
Oder,
und wenn
also
du dich,
ganz blöd, wenn du nichts zu tun hast.
Ja, oder ja. wenn du Dr. Evil bist und bei Belgiern aufgewachsen bist.
Ja, das ist aber eine ganz andere Nummer. Ja, hier. Die Belgier da. Die Belgier, also die Pralinen.
Das sind die Schlimmsten. Die sind direkt neben den Holländern. Wir wollten dich ja immer wieder abholen, aber du warst bei diesem verdammten Belgier. Du bist gottverdammt böse geworden.
Die belgischen Pommes sind viel zu gut. Die müssen böse sein.
Ich wollte gerade sagen, die haben die Pommes erfunden und das nervt die Amerikaner so hart.
Ja, ey, Alter. Ich sag's ja immer wieder gerne, mein kanadischer Mitbewohner, ne? Immer als ich ihn gefragt habe, ey, sag mal, was ist eigentlich so typisch kanadisch? Ja, ich glaube, Pizza ist von uns. Ich glaube, wir haben Pizza erfunden.
Echt jetzt?
Ja. Da ist der Felsen fast mal. Ja, ich glaube, wir haben Pizza erfunden. Ich bin mir aber nicht sicher.
Habt ihr nicht. Ich habe mal so ein schönes Zitat gelesen, oder so einen schönen Spruch, ich weiß gar nicht, ob es ein Zitat war, aber irgendwie so ein Spruch. Für Europäer sind 100 Kilometer viel, für Amerikaner sind 100 Jahre viel. Ja, und das stimmt. Also das deutsche Reinheitsgebot ist deutlich älter als die USA.
Ja, stimmt. Oh, der Spruch ist echt so deep, Alter.
Doch, ja. Können wir endlich mal ein Zitat von dir raushauen?
Oh, vielen Dank. Ja. Das ist sogar wirklich von mir, das mit dem Bier. Das bin ich selber drauf gekommen.
Ja.
Weil ich hart gerechnet habe.
Bin ich selber drauf gekommen. Also hier, was hatten wir von Sven? Instagram-Männer, die auf Ziegen starren. Ich glaube, das ist auch nichts, was du dir ausdenken kannst. Großartig.
Tja, Leute, schönes Thema. Wir dachten eigentlich, dass es eine eher kurze Folge wird, aber jetzt haben wir doch mal locker flockig 2 Stunden dahin gerotzt. Wir wollten noch mal kurz über das neue Studio sprechen.
Um das noch mal kurz zusammenzufassen, die Coneheads würde das quasi echt sein. Mhm. Also ich sag mal so, ob es ein Mexikaner, ob es ein Türke, ob es ein
Albaner zu dem Einwanderer-Thema.
Oder was auch immer ist. Ja, wollte gerade sagen, zu diesem Einwanderer-Thema. Je nachdem, das zeigt der Film auch so schön. Je nachdem, egal was du bist, wenn du in ein anderes Land kommst, bist du plötzlich mit der knallharten Bürokratie auseinandergesetzt.
Also der Film mag, wenn man sich wirklich jetzt so wie wir übertrieben damit auseinandersetzt, schon vielleicht zum Nachdenken anregen. Aber ich muss ehrlich gesagt den Kritiken da recht geben, dass der Film eigentlich das schon sehr oberflächlich betrachtet, oder?
Ja, klar. Die Figuren sind ja auch vollkommen eindimensional.
Das ist halt eine scheiß 90er-Komödie.
Ja, na klar, aber das Ding ist halt, wie gesagt, ne, er am Ende, wenn er alles von diesem Typen, von der Einwanderungsbehörde fordern kann, er hat ihn ja auch einfach von dem Planeten zurücklassen können, was will er? Eine gültige Arbeitserlaubnis im Austausch seines Lebens und er ihm noch die Forderung stellt, können sie etwas, was ein Amerikaner nicht kann und er nur zu ihm sagt, das dürfte keine Herausforderung darstellen.
Ja, das musst du dir halt mal auf der Zunge zergehen lassen. Das sind extraterrestrische Wesen, die eine interstellare Reise, treue Hörer unseres Podcasts wissen, wie sick das ist, die eine interstellare Reise auf sich nehmen, zurück zu diesem barbarischen Planeten und deren größter Wunsch es nicht ist, den Planeten zu versklaven, sondern eine fucking Green Card zu bekommen.
Genau. Und bei uns Menschen, was ist es? Wir bereisen den Weltraum und wollen einfach nur mal das Equipment von der NASA swaffeln. Oder von der ESA.
Ja, zum Schluss der Folge vielleicht noch mal ganz kurz für die Fans. Wir nehmen jetzt nicht mehr bei Fred im Wohnzimmer auf. Das hat mehrere Gründe. Zum einen, weil meine Freundin Nina sich tatsächlich beschwert hat. Also seit 2 Jahren muss die uns jeden Donnerstagabend bei sich in der Bude ertragen. Und wir haben jetzt unser eigenes Reich und wir sind jetzt in Richards ehemaliges Büro und Wohnung sind wir eingezogen. Wir haben jetzt eine eigene Bude. Geil, oder?
Mega. Wir haben auch große Pläne, was so die Renovierung angeht und so. Also das wird früher oder später halt auch, was ja auch oft gewünscht wurde und was wir auch machen wollen, mehr zum Thema Livestream und so auch gebaut, dass das, und das ist nämlich das Highlight daran, nicht die Renovierung, sondern, haltet euch fest, wie wir das bauen wollen und wie wir das einrichten wollen, könnte dazu führen, dass wir einen 20-Uhr-Livestream um 20 Uhr starten.
Ja. Oh. Ja, also wir wollen richtig so ein kleines TV-Studio, hier Kack- und Sachstudio einrichten. Das ist aber ein langfristiges Projekt. Ja, Im Moment sitzen wir einfach nur in einer Raumecke an einem Küchentisch mit unseren Mikros.
Warte ganz kurz. TV-Studio, wenn ich mal Tobi und mich dann auch da zitieren darf an der Stelle. Wir haben immer gesagt, das wird unsere eigene geile Männerhöhle.
Ja, Mancave. Ja,
alles, was wir wollen. Eine Playstation, großer Fernseher, Mikrofone und ein paar Kameras.
Wir haben eine Einkaufsliste. Da stehen so unsagbar geile und dumme Sachen halt auch irgendwie da. Also das wird einfach geil.
Es wird
unser Reich. Wir können's. Wir sitzen im Prinzip vor der nackten Wand, bis Kack und Sach on Stage durch ist, und danach können wir euch eigentlich Brief und Siegel geben.
Konzentrieren wir uns da.
Danach konzentrieren wir uns hier aufs Machen.
Ja. Also von wegen Männerhülle und so, ne? Also Männerhöhle im Sinne eines Studios, dass wir halt hier in dem ganzen Raum 360 Grad halt auch filmen können, dass wir mehr Videoformate im Zweifel realisieren können. Also nicht von wegen, wir rennen von unseren Freunden weg und besaufen uns auf eure Kosten, sondern Männerhöhle im Sinn von, wir bauen hier unser Kack- und Sachreich auf, so unsere kleine Männerhöhle.
Das wird episch. Ihr werdet uns Preisvorschläge dafür schicken wollen, dass ihr hier zu Besuch kommen dürft.
Ja, der Standort bleibt aber erstmal noch geheim. Und genau, das ist aber eher ein langfristiges Projekt. Genau. Und Leute, ich sag euch was, also das ist wirklich nicht meine Woche. Ich habe auch meine Ukulele noch nicht dabei. Ich muss die scheiß Ukulele ja hier im neuen Studio jetzt platzieren, ne?
Ja, da musst du die vor allem memen jetzt.
Ja.
Vor allem an alle, warte mal, an alle, die noch kein Patreon haben, wer uns unterstützen möchte, das wäre ganz toll, weil wir wollen Fried ganz gerne mal eine neue Ukulele kaufen.
Ja, die kostet ja so viele 1.000 Euro.
Eine schöne aus Kirschholz, die dann
echt
die nicht einfach holen. Nur
die
künstliche
statt 60, 70 Euro kostet. Nein, nee,
die nicht künstlich rot ist, sondern richtig holzrot.
Ey, ich sag euch jetzt mal was, diese fucking Ukulele, die uns jetzt seit 2 Jahren begleitet und mit der Intro-Song gespielt wurde, das ist das Billigste vom Billigen. Das ist wirklich das Einsteigermodell. Das kostet unter 30 Euro.
Jetzt mal sobald du eine neue hast, dann rahmen wir die ein und hängen die hier ins neue Studio.
Ja, ja. Ja, Mann.
Die kriegt einen Ehrenplatz.
Ja, die wird vergoldet.
Und damit kommen wir zum Hörerfeedback.
Zum ersten Mal in einer neuen Wohnung.
Oh, schön neu.
Ja, oh, Leute, schickt uns auch weiterhin euer Feedback unter kackundsach.de. Das Kontaktformular, wir können nicht alle vorlesen, aber wir suchen natürlich immer die Scheißlights raus. Daniel schreibt, erstmal vielen Dank für euren tollen Podcast. Zu eurer Shit and Morty 2 Folge wollte ich euch eine kurze Anmerkung schicken. In eurem Gespräch über Intelligenz habt ihr das bekannte Klischee bedient, dass sehr intelligente Menschen oft wenig soziale Kompetenz haben. Es gibt diese Fälle und vermutlich kennt auch jeder mindestens ein Beispiel aus dem eigenen Umfeld. Tatsächlich gibt es nahezu keine Korrelation zwischen Intelligenz und sozialer Kompetenz. Das heißt, dass es sowohl dumme als auch schlaue Menschen mit niedriger sozialer Kompetenz gibt. Im Allgemeinen führt eine hohe Intelligenz eher dazu, dass sich im Leben besser zurechtzufinden. Höheres Einkommen, bessere Gesundheit, höhere Lebenserwartung. Auch haben intelligente Menschen ein geringeres Risiko, psychisch zu erkranken. Insbesondere gilt dieses für Schizophrene, die höhere Intelligenz hier vermutlich hilft, besser mit den Symptomen umzugehen. Der einzige negative Aspekt, der mit hoher Intelligenz positiv korreliert, ist Kurzsichtigkeit. Außerdem gibt es Hinweise auf ein erhöhtes Risiko, an einer bipolaren Störung zu erkranken. Daher vielleicht auch das Klischee des Genies mit den manischen Phasen hoher Kreativität.
Quelle.
Nee, also der
er hat dann, mir einen ganz geilen ARD-Bericht mitgeschickt.
Nee, er hatte auch nicht Unrecht. Das ist richtig. Wir haben allerdings in dem Fall, also wir haben es mehrmals, wenn ich mich recht entsinne, auch revidiert. Beziehungsweise abgeschwächt. Wir reden ja von Extremfällen,
genau.
Also von wirklich Extremfällen in Sachen Intelligenz, wie Rick das halt eben darstellt. Ich will dir überhaupt nicht widersprechen, lieber, wer war das?
Daniel.
Ich will dir überhaupt nicht widersprechen, Daniel, das ist richtig und das ist auch sehr schön zusammengefasst, sehr cool, das stimmt. Also gerade das mit der bipolaren Störung, das habe ich auch schon ein paar Mal gelesen. Nur wir haben in dem Fall wirklich so Ausnahmesituationen gesprochen, wie halt Rick eben in der Folge. Und da hast du Ich habe da jetzt aber auch keine Quelle. Also ich, die müsste jetzt nochmal raussuchen, woher ich das habe.
Das Ding ist,
Das Problem mit sozialer Isolation ist nicht das Ding, sondern mit Sozialphobien, die damit einhergehen. Das ist natürlich nicht der Regelfall.
Ja.
Aber wie du selber auch schon geschrieben hast, jeder von uns kennt so eine Person, die so ist. Und das ist halt ein Ding, die sich bei ich sag's jetzt mal so blöd, Genies so durchzieht. Das ist natürlich nicht bei jedem so. Es gibt eine ganze Menge Genies, bei denen das nicht der Fall ist.
Aber
das sind meistens keine Naturwissenschaften.
Das ist halt ein Fall von selektiver Wahrnehmung.
Mhm. Ja, richtig. Ja.
Die Genies, in Anführungszeichen, die eine hohe Sozialkompetenz haben, die fallen uns nicht auf.
Genau. Das stimmt auf jeden Fall. Ich finde auch so, dass das Ding ist halt, er hat ziemlich ballsy Statement da jetzt halt irgendwie reingeworfen. Ja.
Sehr geil ist das, übrigens.
Ja, der definitiv.
Ich widerspreche dir nicht.
Nee, pass auf. Das Ding, ich widerspreche ihm daran auch überhaupt nicht. Ich finde das ein mega krasses Statement dazu und natürlich, das ist auch eine Richtigstellung hier und da. Allerdings muss man wirklich berücksichtigen, dass wir von einem Extremfall gesprochen haben und das gemünzt auf eine Cartoon-Figur. Pass auf, die sowieso überzeichnet ist. Was ich halt ganz gerne hätte, ich will den Link auch mal sehen. Schick mir mal den Link bitte.
richard@kackundsach.de. Aber warte mal, wir haben in der Folge, wo wir darüber gesprochen haben, ja auch wirklich mehrmals betont, dass das ein schwieriges Thema ist. Und wir haben uns ja auch nicht so hingestellt, dass das so ist, sondern ich kann mich noch daran erinnern, dass ich so eine Liste vorgelesen habe, dass Hochbegabte dies und jenes sind. Und ich habe da ja auch betont, dass ich das jetzt nicht aus irgendeiner Studie habe, sondern dass das im Prinzip so Boulevard-Medien-Klischees sind.
Ich möchte übrigens gerade kurz Daniel nochmal erklären, also unser Rechtfertigungsdrang, den wir gerade beide sehr energisch vorgetragen haben, der kommt, also von wegen schick uns den Link und so, das kommt nicht daher, dass wir dir nicht glauben, sondern dass wir das wirklich gerne sehen würden. Also ja, das ist vollkommen ernst gemeint gerade, dass wir den Link, also Fred leitet uns jetzt weiter, dass wir den auch kriegen. Also ne, für dich da jetzt nicht angegriffen, darum ging es nicht, sondern wirklich wissen, was dahinter steckt.
Absolut nicht.
Ich dass du da andere Quellen hast als wir, weil das interessiert mich
sehr. Genau, weil ich würde es einfach super, super gerne lesen, weil was du gesagt hast, klar, das relativiert die ganze Sache, aber hey, Alter, wir müssen hier auch ein bisschen Show abliefern.
Alter. Ich hab in der Rick and Morty-Folge ja selber auch gesagt, dass ich vermute, dass das wirklich so ein Fall von selektiver Wahrnehmung ist.
Ja, na klar.
Dass die Extremfälle uns halt auffallen.
Ey, Alter, ich hab auch.
Weißt du?
Ich sag auch immer, ich finde unsere Community dahingehend halt so geil, weil hinterfragt das, was wir sagen.
Ja, man swaffelt uns an.
Ohne Scheiß, so seid keine Schafe, so macht's ein bisschen wie Rick, seid keine Schafe, denkt selber.
Nee, seid keine Schafe, denkt eigenständig.
Ja, und wir sind ja auch
nicht. Gefällt euch das, was ich über irgendwen gesagt habe? Ja, ich habe ihn erfunden, seid keine Schafe, denkt eigenständig. Ja.
Genau. Ganz genau, das ist nämlich das Ding. So, weißt du, wir sagen halt auch nicht immer alles richtig so. Und wer einen besten Ansatz dafür hat, ja, dann lasst uns das wissen. Auf jeden Fall.
Ganz ruhig, Leute, ganz ruhig. Nadine schreibt.
Übrigens, vielen Dank, Daniel.
Ich bin echt froh, dass ihr aus der Sommerpause zurück seid.
Yeah.
Ich habe den Premium-Feed fast zweimal durchgehört, weil mir in der Schwangerschaft so langweilig war.
Ja, jetzt, passiert in der Schwangerschaft, passiert ja auch nichts, ne?
Danach umso mehr. Jetzt höre ich euch natürlich mit meinem Kleinen und hoffe, dass sich Tobis Geschichten über seine erste Wohnung sich nicht auf ihn auswirken wird.
Wieso zeigst du deinem Kind solche Geschichten? Achso, übrigens, das geht vielen, sehr, sehr vielen männlichen Mitbürgern so, wenn sie mit ihren besten Freunden zusammenziehen, dann können solche Dinge passieren.
Meine Oma hat immer gesagt, Freundschaften bestehen erst, wenn man zusammen gewohnt hat.
Ja, genau, genau das hat uns jeder gesagt, als Sven und ich beschlossen haben, wir ziehen jetzt zusammen.
Ja.
Ganz kurz für alle, die nur den Premium, die nur den kostenlosen Feed hören, Tobi hat in einer kürzlichen Premium-Folge über seine erste Wohnung gesprochen und die abartigsten und verdammungswürdigsten Geschichten erzählt. Eine der beschissensten war wirklich nur, um mal einen Teaser zu nennen, dass er sich aus einem Damenrasierer einer Klobürste und Gaffertape einen grotesken Rückenhaarentferner gebaut hat.
Elektrorasierer.
Und wer in der Kack- und Sach-Fansgruppe ist und das tolle Bild gesehen hat von dem Kartenspiel, das übrigens immer noch nicht fertig ist, weil das Ding ist, wir bestehen noch eine Weile. Irgendwann muss es mal die erste Version geben übrigens an ich weiß gerade nicht, wer es macht.
Raphael Schottel
macht es, genau.
Macht ein Munchkin-Spiel über uns.
Raphael, genau.
Denk wirtschaftlich.
Ich
brauche noch mehr Material für die eine Folge. Denk an Erweiterungen.
Genau, vor allem mach eins fertig und danach kann man immer noch Version 3, Version 4 und so weiter halt
übrigens
rausbringen.
Wenn du fertig bist, werden wir dich auch einladen, weil wir wollen das dann zocken.
Ja, oder das Tobi-Rückenhaar-Extension-Set oder sowas. Expansion, so. Nicht Extension.
Jetzt habe ich noch eine...
Rückenhaar-Extension-Set.
Jetzt habe ich noch eine schöne Hörermail von so ein Typ / Jan.
So ein Typ.
Ich liebe euch vielleicht. Hallo Tobi, Richard und diese anderen.
Yay!
Tobias und Reinhard.
Der andere.
Ich glaube, zum ersten Mal als erster genannt. Weißt du, dass Fred in letzter Zeit auch sehr häufig seine Lobesmails
Bullshit, Alter, Bullshit.
Das brauchte der, glaube ich.
Jan schreibt, ich liebe euren Podcast. Ich finde es toll, wie ihr den derbsten Klugschiss im Marathon umherfeuert. Ich gehöre zu den Jüngeren eurer Zuhörergemeinde. Ich, meines Zeichens begeisterter Besserwisser, habe vor circa einem halben Jahr die Marke des älter als 12 Seins überschritten, sodass ich jetzt 13 bin.
Alter, echt?
Ja. Ich freue mich.
Teenager. Moment, darfst du das überhaupt hören? Wir sind explicit gerankt.
Ich freue mich auf jede neue Folge, habe an diesen auch selten etwas auszusetzen. Ich wünsche mir eine Folge über das Leben von Dagobert Scrooge McDuck und dass ich Merch kaufen kann. Verschissene Grüße aus meinem unaufgeräumten Kinderzimmer.
Weiß ich wirklich, erstmal, geiler Typ. Ja, aber gemein gesagt jetzt auch nicht so, ich habe den Folgen nichts entgegenzusetzen. Ja, warum auch? Du weißt noch nichts.
Vorsicht, ich war mit 13 schon ein sehr fleißiger Klugscheißer.
Ja, aber wie
das viel. Das kannst du dir bestimmt vorstellen. Ey,
Alter, ich auch, aber wie viel von dem war wirklich schlau, was man mit 13 klug geschissen
also,
hat?
Also,
naja, ich habe jedes Buch, das ich gelesen habe, direkt in Partyunterhaltung.
Ja, Twilight, super, tolle Unterhaltung.
Nein, Tobi. Alter, ich wünschte, ich wäre 13 gewesen, als Twilight rauskam. Leider war ich da schon deutlich älter.
Ja, da wäre Handvergnügen viel früher gestartet.
Ich finde eine Folge über Dagobert Duck oder allgemein über Entenhausen hammergeil.
Mega.
Weil ich habe als Kind auch so Sonderausgaben vom Mickey Mouse Heft über Dagobert Ducks, über die Prequel. Mann. Ey, es gibt verdammt viel, was wir über Dagobert Ducks voriges Leben vor der ganzen Geldspeichernummer wissen, ohne Scheiß.
Mhm. Alleine hier, wir können ja wirklich mal über die DuckTales machen, da holen wir uns Delio.
Ey, wisst ihr was, ich hab echt so einen kleinen Traum, dass wir mal einen echten Donaldisten einladen als Gast.
Also das ist richtig krass.
Es gibt ja diesen Club der Donaldisten. Das sind Leute, die halt wirklich so Hardcore Entenhausen-Fans sind. Also die sind ja noch viel krasser als wir, was so Worldbuilding-Scheiße angeht. Mhm. Die machen im Prinzip das gleiche wie wir, nur damit. Und ich Aufruf an die Community.
Ja. Auf jeden
Wenn ihr einen echten Donaldisten kennt oder uns vermitteln könnt, wir hätten auf jeden Fall, glaube ich, mal Interesse daran, mit einem Donaldisten zu sprechen.
Ja,
fände ich super interessant.
Wenn es einen DuckTales-Fanclub gibt, auf Facebook, Twitter, Twitch, Instagram, wo auch immer, ey, ballert die zu, sagt denen, wir wollen mit denen was machen.
Ja, wir suchen, ja Mann, ohne Scheiß.
Wir suchen den Donaldisten.
Ja, wir wollen wirklich, wir wollen jemanden haben, der uns wirklich eine Lektion in Sachen Entenhausen und DuckTales und Donald Duck und
Scrooge. Ja, aber das muss wirklich ein Donaldist sein, das ist ja wirklich ein Verein.
Ja, genau.
Also Challenge an die Community, besorgt uns einen Donaldisten, okay? Ja,
dann nehmen wir eine Folge auch über DuckTales auf.
Ja,
boah, geil. Das wird geil. Oh, da hab ich richtig Bock drauf.
Turbulent wie ein Hurricane. Hier ist Dagobert Duck. Wer verhilft zum Happy End? Es sind Tick, Trick und Track. Sie sind geheimnisvoll. Doch sie sind super toll, die DuckTales.
Dingsbums. Hört euch mal den original englischen Song an. Der hat noch mehr Groove als der deutsche.
Ja,
und damit kommen wir jetzt zu den Gang. iTunes-Rezension.
Okay, das war ein
Bar. Das war mehr, als ich echt erwartet habe. Gruselig. Okay, Leute.
Wenn du ja A Cappella machst, dann können wir das auch.
Mir fließt es gerade. Hast du noch ein Bier?
Ey, weißt du, was
ich lustig
wäre? Wenn Fred A Cappella
reißt euch mal zusammen.
Aber ich bin so aufgeregt. Das ist die erste Folge und das ist noch mega früh. Wir haben so früh angefangen.
Ihr seid gerade so aufgedreht.
Ja, ich war mal ganz kurz aufgedreht.
Wenn Fred A Cappella seine Ukulele macht und dafür fügt er in die Folge das Original Hans Zimmer Bwah ein.
Ja, jetzt beruhigt euch mal, ihr Bastarde, ey. Ich hasse euch, Alter.
Das ist doch entspannend. Die Folge ist doch durch. Wo ist dein Problem?
Gut. Wir lesen auch weiterhin alle iTunes-Rezensionen, die ihr uns gibt, vor.
Sind wir eigentlich aktuell oder arbeiten wir noch nach?
Wir sind noch am Nacharbeiten, aber von der Sommerpause. Aber es kommen noch mal ein paar neue.
Also was ich damit sagen will, falls ihr euch wundert, dass eure noch nicht vorgelesen wurde, wir kommen nicht ganz hinterher.
Ja. Und zwar schreibt uns Mai Riefenstahl.
Wer?
Eine lange, kurze Rezension. Hallo, ihr schönen Menschen.
Vielen Dank.
Endlich habe ich es geschafft, euch bei iTunes zu rezensieren. Das war echt nicht einfach. Und jetzt habe ich mir ein iPhone ausgeliehen, damit das nun auch mal abgehakt werden kann. Ja, kann man auch am PC machen. Ja, was soll ich zu diesem Podcast sagen, dass er fabelhaft ist, dass ich durch ihn jeden Tag lachen kann, dass er mir durch schwere Momente helfen kann, er mir beim Bahnfahren die Angst nimmt, wow, er mich bildet, während er mich unterhält. Ja, das könnte ich alles tatsächlich sagen, aber das wird dir, werter zukünftige Hörer, nicht helfen, diesen Podcast auch nur im entferntesten so zu lieben, wie ich es tue. Ich rate euch also, bitte hört es euch einfach an. Ihr kommt nicht mehr los von diesem guten Stoff. Lieber Fred, lieber Richard, lieber Tobi, lieber Fab, lieber Andi, ich habe euch vor ein paar Wochen durch Zufall bei Spotify entdeckt und durchgebinged und natürlich auch bei Patreon mit $5 unterstützt. Natürlich werde ich, koste es, was es wolle, auch bei Kack und Sach und Stage dabei sein.
Geil.
Ich hoffe, wir treffen uns da. Autocorrect bei iPhone ist komisch. In a nutshell, danke für eure grandiose Arbeit. Eure Mai.
Ich glaube, ich spreche.
Ja, Mai, vielen Dank.
Ohne Frau.
Vielen, vielen lieben Dank. Ich glaube, ich spreche übrigens für uns drei, wenn wir sagen, wir, glaube ich, haben alle drei nach dem Event den Tag sowieso uns generell freigenommen.
Ich werde diesen Sonntag gar nichts machen, außer höchstwahrscheinlich immer noch am Kiez sein.
Ich wollte gerade, ja, genauso wird es mir wahrscheinlich auch.
Das ich glaube, ich muss mir den Montag danach frei nehmen, fällt mir gerade ein.
Ja. Ich werde wahrscheinlich.
Chef, falls du zuhörst, ich hätte gerne Montag.
Robert.
Das wird ein ziemlich hartes Wochenende, du.
Robert Prosig schreibt bei iTunes: Kack und Sach rettet meinen Alltag, wahr. Moin, zuerst einmal ein riesenfettes Danke für tagelange Premium-Unterhaltung. Ich bin seit einiger Zeit wegen PTBS und schweren Depressionen in Kliniken und auch viel alleine zu Hause.
Ich freue mich immer so über, also jetzt böse gesagt, ich freue mich immer so über solche Nachrichten.
Ich höre euch schon lange auf Spotify und dachte, es sei mal an der Zeit, Danke zu sagen. Ihr habt mich an so manchen ekligen, schweren Tagen in den Schlaf diskutiert und auch sonst immer wieder wunderbar abgelenkt. Immer weiter so, solange es Spaß macht. Mir wird das auf jeden Fall. Liebe Grüße, euer Rob.
Das klang jetzt sehr gehässig von mir, aber ich freue mich wirklich, wenn wir solche Nachrichten kriegen.
Naja, weil du freust dich ja nicht darüber, dass er posttraumatische Belastungsstörungen hat.
Ich freue mich aber, dass ihm das halt in irgendeiner Art und Weise hilft. Und das finde ich super schön. Das freut mich wirklich, wirklich sehr.
Ja, das
ist
halt irgendwie Sinn hat, das, was wir hier tun. Ne?
Ja, ganz genau. Also, es gibt dem Ganzen halt nochmal so einen anderen Tonus halt irgendwie. Und ich finde es super schön, dass wir die hören können. Und riesen Dank, dass du uns geschrieben hast. Ey.
Mich würde halt interessieren, inwiefern Diskussionen über Astronautenklöten irgendwem
ganz ehrlich, wenn ich einen schlechten Tag habe an einem Donnerstag und wir nehmen auf, dann geht's mir danach auch besser.
Ich wollte gerade sagen.
Weil du bist halt in dem Momenten beim Thema Astronautenklöten und denkst halt nicht mehr darüber nach, dass du irgendeine Steuerrückzahlung machen musst.
Ich wollte gerade sagen, stell dir mal wirklich vor, du kommst nach Hause, so, weiß nicht, Ärger vom Chef gekriegt, die Freundin hat Schluss mit dir gemacht, alles ist scheiße und du machst deinen Podcast an und der liefert einfach für dich ab. Also du kannst dich einfach mal kurz so...
Alexander Gersts haarige Bälle.
Ganz genau, du kannst dich mal kurz davor flüchten und einfach darüber nachdenken, wie Buzz Aldrin Neil Armstrongs Steuerknüppel zurück zur Erde hart geswaffelt hat.
Ja, aber ich meine, das kennen wir ja alle. Also viele von uns setzen sich dann halt zu Hause vor den Computer auf die Playstation, schießen auf irgendwas Animiertes oder gucken sich irgendwelche dämlichen Serien an oder gute Serien an. Also ich gucke mir beides an, sowohl gute als auch dämliche. Und was einfach so dieser Moment der Realitätsflucht, das ist echt ein Faktor, den man echt nicht unterschätzen darf. Ja. Und in sinnvoll angebrachten Dosen auch sehr, sehr gesund ist. Also Realitätsflucht ist so ein Begriff, der sehr negativ behaftet ist. Ist er nicht.
Realitätsflucht ist der Shit, Mann.
Realitätsflucht ist der Shit. Wenn Realitätsflucht sinnvoll eingesetzt, ist das Ding.
Ja, das ist voll geil, Alter.
Ja, das ist mega geil. Und es ist ja auch nicht so, dass ich jetzt dass ich nur sage, weil ich das gerne mache, sondern es ist ja auch wirklich bewiesenermaßen ein sehr, sehr sinnvolles Medium, um seinen Serotoninspiegel zu senken.
I'm Jerry Smith and I love big sweaty balls. Ja?
Darüber haben wir schon mal gesprochen, Alter. Das ist scientifically wohl proven. Ja. Menschen, die zu kindlicher Fantasie neigen, die haben ein niedrigeres Stresslevel.
Genau, ja.
Leute,
zu kindlicher Fantasie kann man sich halt eben auch führen, indem man sich halt eben fiktionale und oder Unterhaltungsmedien, also generell Unterhaltungsmedien, egal welcher Form, regelmäßig zu Gemüte führt. Also Realitätsflucht ist etwas, das dazu führt, dass der
Stresslevel. Ich sag's doch so gerne. Leute, werdet nicht erwachsen, das ist eine Falle.
Ja. GS Angus schreibt: Top, bin erst vor kurzem in die Welt der Podcasts eingetaucht und dieser Podcast wurde mir dringend empfohlen. Bin inzwischen bei Folge 23. Er hat uns sogar hier noch
ein Jüngling.
Stand 8 2018. Geil. Für die Aliens in der Zeitkapsel. Ich muss sagen, dass Fred und seine Jungs der Hammer sind, kurzweilig, oft vulgär und informativ, bin großer Fan geworden.
Ja. Ach krass, Folge 28, was war denn das?
Ach Gott, ich weiß es nicht mehr. Das ist ja.
Und eine Rezension Eine Rezension können wir heute noch vorlesen, und zwar der Philipp, der mit dem Bart schreibt, Titel. Also er hat in die Zeile Titel geschrieben.
Er ist schon ganz schlauer, ja.
Finde ich super.
Servus aus dem tiefen Bayern. Da eure geistigen Ergüsse sowie euer anspruchsvoller Intellekt über Fäkalien und sonstige Ausscheidungen sogar Hitler auf LSD ins Schwitzen bringen würde,
aber nur beim Kacken,
muss ich mir einfach jede Folge genüsslich an meine Gehirnknospen führen. Ich wünsche allen Beteiligten einen begünstigten Stuhlgang, wie er nur in allen Aggregatzuständen vorkommen kann. Grüße gehen raus an alle Zuhörer und an meine Freundin Nina, MFG Philipp.
Wenn ich mal ganz kurz Knorkato zitieren darf, ne?
Und mir genügt ein angenehmer Stuhl. Entschuldigt, dass es mich nicht interessiert.
Ich wollte jetzt nur mal kurz zu dem Kommentar davor, ich will deinen jetzt nicht schmälern, sondern ich habe es mit der Folge 28 nachgeschaut. Folge 28 war das Weihnachtsspecial 2016.
Wow.
Das heißt, die Folgen, die er kurz davor gehört hat, waren... Das waren echt so richtige
Klassiker. Alter Scheiß, Mann.
Psych of Vader, Suit of Vader, Idiocracy und Pacific Rim. Das waren direkt die davor. Das waren geile Folgen.
Das war alter Scheiß,
Mann. Vor allem Pacific Rim.
Das sind so ein bisschen die Catcher ja immer noch.
Leute, ich sag euch mal was. Ich habe Pacific Rim 2 vor kurzem gesehen und der ist echt scheiße,
ja,
Alter.
Mann, ich habe den im Kino gesehen. Ich bin original eingeschlafen im Kino an der Stelle, die mich actionmäßig gelangweilt hat, um dann gefühlt nach einer Sekunde geweckt zu werden, wo dann Simon zu mir so, ey, du hast den ganzen Showdown verschlafen, der Film ist jetzt aus. Und ich habe wirklich nur 10 Minuten geschlafen oder so. Und ich bin im Showdown eines Action-Sci-Fi-Films über Riesenroboter gegen Riesen-Aliens. Bin ich eingeschlafen.
Ich habe Pacific Rim Uprising, habe ich tatsächlich, also das gebe ich hier auch offen zu, den habe ich illegal gestreamt.
Nein.
Das
hat das Studio auch echt nicht anders verdient.
Nee, ohne Scheiß, das hat das Studio wirklich nicht anders. Also es kristallisiert sich langsam raus, dass Trailer oder Filme mit Trailern, in denen Hip-Hop-Mucke drin ist, scheiße werden.
Außer Deadpool.
Ja. Okay, aber zum Beispiel, wie gesagt, so was hat einer geschrieben neulich bei dem neuen Predator-Film? Die beste Komödie des Jahres und es ist zufällig Predator.
Ja.
So.
Obwohl, da habe ich auch gute Kritiken
gelesen. Ja, ich habe auch gute Kritiken gelesen, aber die meisten sagen halt, es ist eine gute Kritik, wenn man außen vor lässt, dass es ein Predator-Film
sein soll.
Aber
das
soll wohl Predator mit Marvel-Humor sein. Ich bin echt gespannt. Ich will mir den gerne angucken, aber der soll wohl scheiße dumm sein, aber ist mir egal, dann gucke ich mir den trotzdem
an. Ja, aber also, wenn der einzige, also was man Pacific Rim 2 lassen muss, ist John Boyega. Er wirkt so, als hätte, und zwar wirklich, als hätte er sich wirklich aktiv bemüht, diesen Film zu retten. Da müsste man drauf
achten. John Boyega, wer war das?
Der Schwarze von Star Wars. Wenn du ihn zuschaust, wie er in diesem Film spielt, der wirkt wirklich so, als würde er mit allen Mitteln und Wegen versuchen, dieses Drehbuch zu retten. Mhm. Also du siehst wirklich, wie er sich Mühe gibt, diese Scheißdialoge, und anders kann man sie nicht nennen, wenigstens witzig rüberzubringen, wenn sie schon nicht gut rüberkommen. Also das macht er ganz gekonnt, aber es ändert nichts daran. Nicht mal John Boyega, gut, ist jetzt auch nicht der größte Stern am Himmel, aber ist ein guter Typ.
Aber das ist auf jeden Fall ein vielversprechender Newcomer, sag ich mal.
Definitiv, ist ein guter Typ so, und nicht mal er schafft es irgendwie, den Film annähernd zu retten. Der ist so grauenhaft scheiße.
Gut,
alle, die ihn gut fanden, ihr habt keinen Geschmack.
Beenden wir.
Da heißt es aber, ich treib die Hörer weg.
Ja, super. Ich muss es ja auch mal machen. Finde ich
super gut.
Beenden wir unsere heutige Messe.
Unsere Messe?
Habt ihr noch irgendwie ein Schlusswort?
Zu Coneheads?
Ja, zu den Coneheads. Also ich werde jetzt relativ bald in meine Slav-Phase eintreten.
Ja, werde ich auch. Von meinem Bifröst in den Slav übergehen.
Nee, ich hab noch nichts mit.
Ja.
Cool. Also wer nicht kennt, guckt euch einfach mal die Coneheads an.
Stimmt.
Habt einen schönen Abend.
Genießt einfach mal einen Ja. Einen typischen Film aus den frühen 90ern, ja, mit allen Klischees, ja, der frühen 90ern, mit den Schauspielern aus den frühen 90ern,
ja, Hirn aus,
mit der Musik aus den frühen 90ern. Ja. Es ist wirklich.
Also erwartet nicht zu viel. Macht einfach das Hirn aus und habt mal Spaß für, ja, 1,5 Stunden.
Guckt einen Film aus den frühen 90ern.
Ja, ja, ja. Nee, habt einfach mal wirklich Spaß für 1,5 Stunden.
Genau,
wirklich das so. Das ist super. Der Film ist super gut. Wer es macht, überzuckert euch ein bisschen und dann zieht euch den rein, dann wird er gleich noch lustiger, glaube ich. Ja, und
zu null, ja, gucken beim Putzen.
Ja. Ja. Ja, der ist doch super zum nebenbei laufen lassen, ja, auf jeden Fall.
Wir waren eure Lieblings-Audioproduktion stuhlhaltiger virtueller
Historiker.
Historischer Fakten-Dings.
Oh, ja, das ist zwar schon her, dass man das konnte, ne?
Ja. Historischer Fakten-Dings.
Ja, Freunde, wir gehen jetzt wirklich in die Slav-Phase über und ihr hoffentlich nicht, wenn ihr an schweren Maschinen sitzt, wenn ihr im Bett liegt, dann auf jeden Fall. Das waren die Kack- und Sachgeschichten. Folgt uns bei Facebook, bei Twitter, bei Instagram. Auf jeden Fall, da kriegen wir gerade richtig viele neue Leute dazu. Hört unseren Patreon Premium-Feed, wenn ihr uns da unterstützt, sind wir super froh. Und lassen unsere Kegel mal ein bisschen tanzen. Und wir sehen uns auf der ISS.
Jeder, der uns unterstützt bei Patreon, seid euch darüber bewusst, das ist ein Schritt hin, ja, zu noch mehr Podcast, weil wir können es mehr machen.
Leute, wenn ihr auf die internationale Raumstation kommt, dann fasst nichts an. Ich meine es ernst, Mann.
Da ist überall Hardcore-Spam. Und
da Jays. Waren wir überall schon dran.
Wenn ihr ein Haar seht, wisst ihr, das kommt nicht vom Kopf.
Ohne Witz, ne? Wenn wir mal, stell mal vor, sagen wir mal in ein paar Jahren, wir haben halt wirklich die Kohle, um mal so einen Flug in
um uns eine Raumstation zu bauen.
Flug in Schwere.
Wo willst du denn mit uns hin?
Nee, so ein Flug in Schwerelosigkeit gibt's doch. Dass Leute, dass dann so in Flieger gehen, die dann so hart steil gehen und dann wirklich so senkrecht nach unten wieder. Ja, genau. Dass du Schwerelosigkeit erfahren kannst, ne? Ey, ohne Scheiß.
Ey, wie wär's mal mit einer Runde tauchen gehen?
Alter. Ey, ohne Scheiß. Wenn wir das machen können, bin ich der Erste, der seinen Sack, ja, rausholt und den irgendwo da reibt.
Weißt du, und deswegen mache ich sowas mit dir nicht. Deswegen gehe ich auch nicht mit dir schwimmen, ja, weil oder du so, weil immer, du immer deinen Pimmel auspackst.
Weil du immer darüber echauffiert bist,
weißt du,
obwohl du es selber hast.
Ja, und?
Weißt Tobi, du, wenn ich man muss Pimmel doch mal auspacke. Sachen aus der Einschweißfolie auspacken, um sie zu benutzen.
Nee, weißt du, und deinen Pimmel, den will ich nicht aus der Einschweißfolie. Ich bin froh, wenn er eingeschweißt bleibt.
Dein Penis hat an viel zu wenigen Leute, Sitzen,
ja, jetzt reicht's.
In der Bahn.
Stephen Hawking sagte nach seinem ersten Parabelflug: It is amazing. Space, here I come. Und was sagt Richard Ohme? Ich bin gekommen. Ja.
Tobi, das hat übrigens Stephen Hawking auch gemeint. Here I come. Das war genau in dem Moment.
Ja, der Computer konnte nicht zwischen come und come, ja, unterscheiden.
Der hatte nämlich das virtuelle Sexing. Der hat auf den Knopf gedrückt und hat er sich in seine Pants gejizzt.
Jetzt reicht's, Leute. Nein, Mann.
Here I come.
Verpisst euch jetzt.
Here I
come. Und er hat's angekündigt.
Ich weigere mich, diese scheiß Folge fortzuführen. Tobi, Fred und Richard sagen Tschüss. Die Textzeile und mir genügt ein angenehmer Stuhl hat echt eine doppelte Bedeutung. Ja. Ohne Scheiß, Mann.
Ja, das ist, bin weder hetero noch schwul, doch mir genügt ein angenehmer Stuhl. Je älter du wirst, desto wahrer wird es.
Ja, weißt du, scheiß drauf, was die anderen, wer was bummst. So, Hauptsache, ich kann in Ruhe kacken gehen.